Hallo. Hallo und herzlich willkommen beim Chaos Radio 291. Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, der im Prinzip eine Telenovela ist. Also eigentlich passiert seit, also in meinem Gefühl, wir sprechen gleich noch genauer drüber, seit 20 Jahren dasselbe, nämlich Menschen glauben, Vorratsdatenspeicherung, was das ist, erklären wir auch gleich nochmal kurz, sei eine gute Idee. Und dann kommen andere Menschen, die sagen nein. Und dann landet es vor Gericht und das Gericht sagt auch nein. Und wenn euch das alles bekannt vorkommt, haben wir heute eine frohe Nachricht für euch. Heute wird alles anderes. Ein Gericht hat ja gesagt. Ja zur Vorratsdatenspeicherung. Herzlich willkommen zum Chaos Radio. Herzlich willkommen, Konz. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Den muss man dich noch vorstellen?
Ja, bitte. Ich finde immer schön, wie du dich abmühst.
Danke. Konz ist mal wieder hier. Herzlich willkommen. Nibbler ist auch mal wieder da.
Mahlzeit.
Man kennt Nibbler vom Club und vom Chaos Radio, obwohl das auch schon ein bisschen länger her ist. Und du machst Dinge mit Telekommunikation. Das ist nicht zu viel versprochen,
genau.
Oder?
Ja, nee.
Du weißt, wie Dinge passieren, also wie das tatsächlich mit dem Internet, das aus der Wand fällt, passiert und noch mehr. Und Mobilfunk, glaube ich, auch.
Und Mobilfunk auch, genau.
Und jetzt habe ich mir vorgenommen, mir den Namen zu merken, aber jetzt muss ich das Pad nochmal aufmachen, weil ich, wo ist das Pad hin? Da ist das Pad hin.
Na, den Vornamen kennst du
ja,
schon.
Ja, den Daniel, aber ich kann ja jetzt nicht sagen Daniel, das ist der Daniel. Das ist der Daniel, Daniel Moosbrugger. Daniel Moosbrugger ist Journalist.
So sieht's
und
aus.
Und zwar, willst du nochmal genauer sagen, wo? Das erkennt man ja vielleicht.
Na, ich bin freiberuflich unterwegs, aber einige Sachen mache ich für den NDR bei Panorama und Steuerung F. Mhm.
Genau, und das muss man immer dazu sagen, das kenne ich von einem anderen Podcast, wo wir oft Leute einladen, die in Institutionen arbeiten oder manchmal für Institutionen. Daniel Moosbrugger ist heute als Privatperson hier und spricht sozusagen nicht für einen Sender oder eine Sendung. So, und wir sind heute hier zusammengekommen. Man muss noch eine Sache über dich wissen. Du hast wissenschaftlich gearbeitet zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Du hast nämlich worüber deine Doktorarbeit geschrieben?
Ich bin noch dabei, sie gerade fertigzustellen und sie bald einzureichen.
Ich befasse mich seit vielen Jahren damit, was macht Überwachung und anlasslose Überwachung mit Menschen, in meinem Fall der Doktorarbeit, vor allem, was macht sie mit journalistischer Arbeit? Also wenn ich jetzt als Journalist weiß, okay, der Staat sammelt bestimmte Daten über mich, wie prägt das meine journalistische Arbeit? Darüber habe ich promoviert oder bin dabei, sie abzuschließen.
Okay, dann dabei viel Glück, aber natürlich auch sehr gut, dass du heute hier bist. So, und wir wollen über die Vorratsdatenspeicherung sprechen und meine Position hier im Chaos Radio, wo wir uns in der Sendung ein Thema raussuchen, um das sozusagen so zu erklären, dass man auch als ahnungsloser Interessierte mitfolgen kann, ist ja immer keine Ahnung zu haben. Und das fällt mir heute ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil Vorratsdatenspeicherung ist was, das schon wirklich sehr, sehr, sehr häufig vorgekommen ist und wo sehr häufig schon erklärt wurde, warum das keine gute Idee ist. Und trotzdem kommt es immer wieder. Also die Vorratsdatenspeicherung als Zombie oder Wiedergänger ist sozusagen ein Meme, was eng damit verknüpft ist. So, jetzt nochmal ganz kurz. Ich versuche jetzt mal, das zu erklären, was Vorratsdatenspeicherung ist. Dann könnt ihr mir sagen, ob ich das richtig gesagt habe oder nicht. Vorratsdatenspeicherung ist, wenn Leute im Internet unterwegs sind, dass man Daten darüber speichert, was sie da machen. Und zwar von allen immer. Und das sagt noch nichts darüber aus, welche Daten da gespeichert werden. Also man könnte sich auch eine Vorratsdatenspeicherung vorstellen, wo einfach wirklich alles gespeichert wird, aber das gibt es als Gesetzeskonzept und da sagt es, dass nur in Anführungszeichen sogenannte Metadaten gespeichert werden sollen. Also welcher Anschluss macht wann, von wo, was, wie lange? Also von welchem Ort zum Beispiel wurde angerufen? Also Telekommunikationsvorratsanspeicherung ist ja tatsächlich. Ist das so richtig oder habe ich was vergessen?
Oh, schon einige.
Na, sag mal.
Na, erste ist, muss man, was viele, glaube ich, vergessen, wo das gespeichert wird. Denn diejenigen, die diese Telekommunikationsdienstleistung erbringen.
Das käme hinterher, aber okay, will ich mal durchgehen lassen.
Ich würde sagen, im Grundsatz schon richtig.
Im Grundsatz schon richtig, okay. Dankeschön. So.
Aber natürlich kann man das auch noch ausführlicher erklären.
Genau, es geht ja erstmal nur darum, was anfällt, was man sozusagen. Das andere sind ja schon detaillierte Ausprägungen des Ganzen. Und das zweite Spannende ist ja, und das ist dann auch immer wieder Thema, also weil die Frage, die du gerade gesagt hast, das wird tatsächlich gerade gar nicht, also das wird fast nie irgendwie, weil vorher passieren so Dinge, die sind schlimm genug. Dann ist die zweite Frage, warum will man das machen? Man will das machen, oder die Leute, die das wollen, sagen, damit könne man besser Verbrecher fangen. Wenn Verbrecher böse Dinge im Internet tun, dann kann man einfach nachgucken, wo waren die da, also welcher Anschluss hat denn da jetzt schlimme Dinge gemacht, und dann kann man kann man die verdingsen, verhaften wahrscheinlich.
Klassischerweise nur für die ganz, ganz, ganz schlimmen, bösen Dinge.
Genau, das ist dann sozusagen, das ist schon wieder Teil dieser Telenovela. Das ist in der Regel wie mit allen Überwachungsgesetzen so, dass man sagt, also das wollen wir nur für die Kapitalverbrechen, Mord, Totschlag und bildliche Darstellung von Kindesmisshandlung. Und dann sagt man irgendwann, ja, aber eigentlich wäre schon auch geil, wenn so Raubkopierer, die illegal Musikalben runterladen, na, vielleicht könnte man da auch so ein bisschen was. Genau, das passiert da immer. Und ich habe jetzt versucht, jetzt habe ich sehr lange darüber geredet, dass wir das schon so lange machen. Ich habe tatsächlich versucht rauszufinden, weil ich zum ersten Mal darüber gesprochen habe in einem Chaosradio. Das liegt so lange zurück, dass die Suchmaschine in dem CMS, mit dem wir das Chaosradio betreiben, das nicht findet. Ich bin mir sicher, da muss eine 2 vorne dran stehen, weil ich das Chaosradio erst irgendwie Mitte der 2010er, glaube ich, mache. Aber es muss schon sehr lange her sein. Was war denn eure erste Begegnung mit der Vorratsdatenspeicherung? Konz.
Bei mir war das einmal die politische Diskussion, die aus Europa hierher schwappte. Das war so um das Jahr 2005, 2006 rum. Und konkret war dann später, also der CCC war Sachverständiger in dem ersten Verfassungsbeschwerdeverfahren. Und ich habe mit anderen zusammen das Gutachten geschrieben. Und das war so richtig erklärbar. Wie kann man aus diesen Daten Profile bilden? Also einerseits die Telekommunikationsmetadaten, dann die, da ging es auch teilweise schon um IP-Adressen und davor damals noch die Standortdaten, die waren ja für einen sehr langen Zeitraum anlasslos vorrat zu speichern. Das war eine Riesendebatte und auch eine Anhörung in Karlsruhe und da habe ich mich natürlich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das hat aber nie aufgehört. Ich könnte mich an keinen Zeitpunkt erinnern. Mhm. Und zwischendurch kamen halt viele Urteile und jedes einzelne Urteil hat mich natürlich auch wieder beschäftigt. Mhm. Einmal Verfassungsgericht, aber dann auch der Europäische Gerichtshof und der Bundesverwaltungsgericht.
Nibla, wie war es bei dir? Erstes Mal Vorratsdatenspeicherung?
Ich bin am Überlegen, das war schon so häufig Thema und immer wieder da und nein und wieder da, nein. Und deswegen bin ich jetzt auch überrascht, dass da in Frankreich, oder kommen wir später zu, ich weiß nicht, war das das erste Mal, dass wir mit dem Bundesverfassungsgericht zu tun hatten? Oder nee, war
erste
der
Mal
Staatstreuer?
Wahlcomputer.
Wahlcomputer, stimmt.
Ja, genau. Aber tatsächlich, also die Debatte ist ein bisschen älter, glaube ich. Also das deutsche Gericht hat ja dann erst. Also da gab es ja schon eine politische Debatte davor.
Ja, das ging ja ewig hin und her und überhaupt.
Auf jeden Fall kommt die Idee eigentlich aus Brüssel.
Aber du weißt sozusagen, für dich ist es gefühlt auch ewig sozusagen.
Immer. Für mich ist es gefühlt ewig und vor allem auch die Feststellung, dass das erstmal beschlossen wird und dann ganz lange gespeichert wird und das ganz ewig dauert, bis Gerichte dann mal sagen, nein. Das war so meine erste Wahrnehmung dieser Vorratsdatenspeicherei, dass es eben einen großen zeitlichen Raum gab zwischen der Einführung und der Einkassierung, das ist dann bei den nachfolgenden VDS-Versuchen kurzfristiger geworden. Aber so dieses erste Mal, dass das eingeführt wurde und dann von Karlsruhe kassiert wurde, das hat gefühlt sehr lange gedauert, der Zeitraum, in dem das.
Daniel, wie ist bei dir? Erste Mal Vorratsdatenspeicherung?
Ja, ich bin, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, ein Ticken jünger als die beiden Menschen da neben mir. Ich weiß nur noch, dass, also auch sicherlich das erste große Urteil, wo es gekippt wurde, und ich weiß noch, dass die Vorratsdatenspeicherung eines der Themen war, wo ich bei mir gemerkt habe, dass das irgendwie ein Thema ist, was ich politisch spannend finde, wo ich mir Gedanken zu mache, wo ich mehr lese als zu anderen Themen, wo ich jetzt noch nicht, also jetzt weiß ich arbeite zu diesem Thema Digitalisierung und Überwachung und promoviere dazu, das ist jetzt irgendwie klar, aber damals war dieses Thema Vorratsdatenspeicherung eines der Themen, da kann ich mich noch dran erinnern, wo ich auch mit meiner Familie gestritten habe, weil ich da noch weiß, das haben jetzt meine Eltern damals nicht so genau verstanden, was jetzt das ganz große Problem ist und ich habe damals gemerkt, irgendwie ist das was mich zumindest beschäftigt, weil ich sage, das ist doch irgendwie komisch und sollen wir das wirklich tun? So.
Ja. Genau, das würde ich jetzt gleich als nächstes mit euch besprechen wollen, weil es ist ja sehr leicht zu erklären, also was ist die Vorratsdatenspeicherung? Wir gehen noch, also man kann das beliebig kompliziert machen, aber im Grunde genommen ist das klar und es ist auch sehr leicht zu erklären, Verbrecher fangen, voll die gute Idee, aber es gibt ja eben Kritik daran und die Kritik ist zweifach und liebe HörerInnen, wenn ihr sagt, Mensch, ich bin schon seit Anfang der Telenovela dabei, ich weiß das alles schon, ich denke, wir werden in den Shownotes einen Chaptermark haben und dann könnt ihr vorspringen zu, warum hat der Europäische Gerichtshof jetzt gesagt, Vorratsdatenspeicherung, doch geile Idee. Aber ich will sozusagen für Leute, die es vielleicht zum ersten Mal hören und dann aufrecht brauchen, will ich es so machen. Und ich will das vor allem deswegen auch machen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es auch Menschen gibt, die denken so, Vorratsdatenspeicherung, das kommt mir bekannt vor, da waren wir doch mal auf einer Demo. Das war nämlich sozusagen tatsächlich ein Thema, da gab es die Freiheit statt Angst Demo und das, die ist mittlerweile 10 oder noch länger her, also sagen schon in Jahrzehnten zu bemessen her. Das war mal ein so großes Thema, dass sich da wirklich eine breitere, nicht alle, niemals alle, aber sondern ein breiterer Teil der Gesellschaft damit beschäftigt hat und es richtig große Demonstrationen gab. Und ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die dachten, das ist das eine Mal, wo wir über Vorratsdatenspeicherung geredet haben. Und sonst, ja, stehen manchmal Überschriften, aber weiß man nicht so genau. So, und ich finde jetzt die Kritik sozusagen an der Vorratsdatenspeicherung kann man ja zweifach machen, nämlich einerseits aus der netzaktivistischen Perspektive, warum ist das keine gute Idee? Und das andere ist, klang ja schon an, es gab ja immer wieder höchstrichterliche Urteile, die gesagt haben, nein, keine gute Idee. Und das würde ich dann mir von euch auch erklären lassen. Aber zum ersten Mal so, ne, in meinem Versuch, wieder diese Position des Nichtwissens einzunehmen, da kommt die Politik und sagt, Leute, wir haben voll die gute Idee, wir fangen Verbrecher, indem wir einfach eure Kommunikationsmetadaten speichern. Ihr habt ja nichts zu verbergen und wenn dann jemand was Böses macht, zack, haben wir ihn sofort beim Schlawittchen. Warum seid ihr dagegen? Wer möchte da? Was gibt es dagegen einzuwenden? Ist doch voll die gute Idee, so die Daten speichern und einfach reingucken.
Tatsächlich würde ich nicht sagen, dass ich prinzipiell jetzt irgendwie dagegen bin, dass ich sage, okay, der Staat muss sich in einer digitalisierten Gesellschaft auch weiterentwickeln dürfen in einer Strafverfolgung, muss darüber nachdenken, was so. Ich glaube, es ist immer eine Diskussion gewesen der Verhältnismäßigkeit und da muss man, also ist es ja auch, finde ich, wäre es ein bisschen lächerlich zu argumentieren, naja, wenn der Staat auf einem riesigen Berg von Daten sitzen würde, die er über Telekommunikationsunternehmen abgreifen könnte, würde er irgendwie trotzdem nicht mehr Menschen fangen. Natürlich ist das irgendwie klar, ein einfaches Argument, dass wenn es mehr Daten gibt, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Erfolg da wäre. Mhm. Die Frage ist immer nur, wie viele, also heiligt der Zweck die Mittel? Also ist sozusagen, dass wir über alle Leute in der gesamten Gesellschaft für eine lange Zeit deren gesamtes Verhalten abbilden, reicht es, ist uns dieser Schaden für die Bürgerrechte wert?
Nee, stopp. Was du machst, ist total interessant, weil du bist sozusagen so tief in dem Thema drin, dass du gleich aus der Annahme heraus operierst, es ist ein Schaden für die Bürgerrechte, wenn Dinge gespeichert werden. Und das müsstest du erstmal erklären. Weil das ist, ne, von der Grundannahme her, denkt man, das ist, glaube ich, der erste Schritt, den man gehen muss, wenn man neu im Thema ist. Dass man sagt, also hier werden halt Daten gespeichert, damit kann ich verbrechen kann, voll die gute Idee. Und das ist genau das, was ich erstmal wissen wollte. Anscheinend birgt das Gefahren. Welche?
Naja, wir wissen auch zum Beispiel seit Snowden wird sich wissenschaftlich viel stärker mit der Frage beschäftigt, was macht es eigentlich mit uns, wenn Daten über uns gesammelt werden, wie wirkt es sich auf unser Verhalten aus? Und es gibt eben, also man muss ganz klar sagen, für viel menschliches Verhalten ist es tatsächlich irrelevant. Also es wäre jetzt total vermessen zu sagen, weil es bestimmte Überwachungsinstrumente in unserer Gesellschaft gibt, weiß ich nicht, verhalten wir uns beim Einkaufen anders oder beim über die Straße laufen immer anders. Also das wäre total wild. Aber was wir schon wissen, ist, dass gerade bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte aktivistische Aktivitäten immer dann, wenn sie ohnehin schon etwas verunsichert sind, also wenn sie ohnehin schon wissen, es ist vielleicht an der Grenze zur Legalität oder es ist, wir haben bestimmte, wir wissen nicht genau, ob wir uns einen Prozess leisten könnten und so weiter. Also wenn man eh schon so ein bisschen in der Abwägung ist, dann ist die Frage, okay, werden hier Daten von mich über mich gespeichert? Dann ist es so ein hemmendes Momentum in meiner menschlichen Handlung. Das wissen wir mittlerweile relativ gut. Und in meinem Bereich kann man das zum Beispiel sagen, wenn wir Recherchen machen im Journalismus, die sich zum Beispiel mit Institutionen anlegen, wo wir dreimal überlegen, okay, legen wir uns mit denen an, welche Wege in der Recherche gehen wir? Da kann man schon sagen, okay, wenn wir dann auch noch wissen, dass all das, was wir tun, in irgendwelchen Datenbanken liegt und unsere Recherche wird erst in einiger Zeit veröffentlicht werden, da gibt es einen bestimmten Zeitraum dazwischen, das sozusagen hebt das Risiko, dass wir Sanktionen haben oder Sanktionen bekommen. Und die Befürchtung ist eben, dass eben nicht nur Kriminalität bekämpft wird, sondern dass sozusagen auch gewünschtes Verhalten der Gesellschaft, freie Meinungsäußerung und so weiter, eher unterbleibt, weil wir wissen, es gibt bestimmte Daten über uns, die sagen, was wir tun und wir möchten das nicht. Es gibt einfach Menschen, die sagen, wenn ich weiß, dass andere mein Verhalten nachvollziehen können, dann verhalte ich mich anders.
Da ist jetzt, da steckt dann auch wieder eine Vorannahme drin, vielleicht kann das einer von euch jetzt erklären, im Sinne von, wenn diese Daten gespeichert werden, weiß man, was ich tue. Und ich glaube, sozusagen
er macht ja zwei Argumente. Einmal ist die Profilierung, das hat er, glaube ich, jetzt sehr deutlich klar gemacht und ist auch immer im Kern auch aller Urteile und juristischen Überlegungen. Das zweite ist die Verhältnismäßigkeit, das hat er jetzt auch genannt, auch das ist immer der Kern.
Nee, stopp.
Ich will nur nochmal zusammenfassen, was sozusagen der Kern dieser...
Aber ich bin bei Punkt 1, ich bin noch bei der Profilierung. Ne? Also ein wichtiges Ding im Erklären der Vorratsanspeicherung war ja auch immer auf, warum ist es überhaupt gefährlich? Vielleicht müssen wir auch das nochmal kurz wiederholen. Ne? Also jemand weiß also, ich habe dann und dann, dort und dort, war ich im Internet oder habe mit jemandem telefoniert. Wieso ist das ein Profil von mir? Was kann man damit machen?
Er hat ja gerade das Beispiel von Journalisten genannt, da kann man es nennen, man könnte auch andere Berufsgruppen nennen, aber er sagt doch, er macht eine Recherche, dafür benutzt er Telekommunikationsmittel und jemand anders hält jeden Schritt davon fest.
Aber sozusagen, das ist eine eingeschränkte Berufsgruppe und was bei Daniel auch gerade durchklang, war ja, im Prinzip sollte das alle kümmern, tut es aber nicht. Also warum sollte es mich interessieren, wenn ich kein Journalist bin, kein halblegaler Aktivist?
Na, das ist das Argument, was Snowden ja auch gebracht hat, nur weil du vielleicht im Moment gerade nichts zu sagen hast, ist dir trotzdem Meinungsfreiheit wichtig. Also wir alle leben davon, dass jetzt in meinem Bereich es eine freie Presse gibt, die kritisch berichten kann. Wir alle leben davon, dass wir in einer Gesellschaft leben, in dem ich meinem Mediziner bestimmte Dinge sagen darf, ohne dass er direkt zum Arbeitgeber rennt und sagt, der ist schwer krank und entlass den mal lieber und so weiter.
Nee, aber genau, das ist das Ding, ne? Wenn ihr sagt, Profil, Konz macht gerade das Gericht, was will der Typ von mir, was soll das jetzt? Naja, weil, ne, wenn ihr sagt jetzt Profilierung und alles, was ihr redet, das klingt für mich ja so, als Laien, da müsste ich ja eigentlich Inhalte abspeichern. Ja, also wieso kann ich denn daher, dass jemand nur weiß, wann ich mit jemand von wo aus telefoniert habe, wieso weiß denn der dann auf einmal, was ich mache? Das ist ja ein Zwischenschritt.
Ja, natürlich. Ja. Also du könntest jetzt noch mehr bei den Grundlagen anfangen, dir überlegen, wie genau kann ich ein Profil machen, wenn ich weiß, wo jemand hinsurft und wo jemand Telekommunikation ausübt im allerweitesten Sinne.
Genau, kannst du übrigens mal kurz sagen.
Ja, das könnte man machen. Ich finde das aber falsch. Tut mir leid, wenn du darauf drängst, weil ich glaube, dass man Grundrechte nicht unbedingt so defensiv behandeln muss. Wir haben darauf auch ein Grundrecht. Und sozusagen diejenigen, die verlangen, dass sie eine bevölkerungsweite anlasslose Vorratsspeicherung machen wollen, die müssen eigentlich begründen, warum das möglich sein soll und nicht immer diejenigen, die betroffen sind. Also das ist ja eine defensive Haltung, die kann man einnehmen.
Ich glaube, es würde vor allen Dingen das Verständnis fürs Thema erhöhen, aber okay.
Nee, die Argumente sind ja da. Also ich glaube, niemand...
Die Argumente sind da, aber jemand, der keine Ahnung hat, kennt sie vielleicht nicht. Deswegen frage ich sie.
Niemand von den Befürwortern ist doch in der Position zu sagen, es gibt keine Profile, die wir daraus bilden können. Denn die will man ja gerade haben. Also es wird ja nicht bestritten, dass man aus Telekommunikationsmetadaten eine sehr umfangreiche Lebensprofilierung machen kann. Das ist ja nicht, da streitet sich ja auch keiner drüber.
Ja, aber jemand, der keine Ahnung hat, weiß vielleicht nicht, wie das geht. Naja, aber du magst es nicht mehr erklären, weil es schon so oft erklärt wurde, oder?
Also ich finde es nur ein Argument von vielen, das hat Daniel jetzt gebracht. Ich finde, er hat es mit einem konkreten journalistischen Beispiel auch begründet. Ja, weil man ja in also Recherchen einfach was sehr Plastisches in der Hand hat. Ja, da wird halt heute ja nur noch Telekommunikation benutzt. Aber ich finde, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Argumente neben dieser Verhältnismäßigkeit und der Profilierung. Und dennoch finde ich sie immer erst auf zweiter Ebene interessant, weil diejenigen, die speichern wollen, müssen begründen, warum sie wollen und nicht andersrum. Für mich ist
aber was du machst, ist gerade, du führst gerade eine politische Diskussion. Was ich gerade versuche zu fragen, ist eine Verständnisfrage. Also ich bin auch ein bisschen überrascht, weil in der Vorbereitung wurde auch die Frage aufgeschrieben, welche Art von Profilierung erlauben IP-Adressen. Das ist ja, was ich gerade versuche zu verstehen. Da werden sozusagen technische Metadaten gespeichert, die keine inhaltliche Aussage machen und ihr sagt alle unisono, das ist doch ganz klar, dass da eine Profilierung stattfindet, aber ich glaube, wenn man keine Ahnung hat von Vorratsdaten, dann weiß man nicht, wie das passiert.
Okay, dann lass uns doch mal darüber reden, wie man sozusagen aus IP-Adressen, denn wir werden ja später so ein bisschen vor allen Dingen uns auf IP-Adressen stützen, weil die Diskussion darum, dass es jetzt nur noch um Telefonate oder Standortdaten geht, die hat sich eigentlich erübrigt. Das wird in der SOHO heute nicht mehr gefordert. Naja, dann Das Erste ist, glaube ich, zu verstehen, dass seit Beginn der Diskussion vor 20 Jahren natürlich heute sehr viel mehr dieser Daten anfallen und dass wir anders kommunizieren. Wenn wir also die klassische Diskussion über dynamische IP-Adressen haben, dann ist das heute ein sehr umfangreiches Profil, weil jeder das Internet und damit auch sozusagen IP-Adressen in der Tasche hat und sehr viel mehr online erledigt. Und die Arten der Kommunikation haben sich auch verändert. Klar, das ist halt auch Bezahldaten, ganz viel Kommunikation. Im Wesentlichen hat sich die zwischenmenschliche Kommunikation sogar innerhalb der Familie auf diese Geräte verlagert. Da hat sich einfach eine Menge getan. Dass die Art der Profile, über die wir heute reden, die sich aus so ein Metadaten der Kommunikation ergeben kann, ist nochmal eine andere, als die vielleicht am Anfang war. Mhm. Aber wenn man einfach, da ist jetzt zwischendurch noch die ganze Smartphone-Revolution dabei. Da würde ich schon sagen, da hat man heute ein anderes Level und auch eine größere Fülle von Daten, die man auswerten kann. Und dann ist genau die Auswertungsseite die nächste. Die Tools, also halbautomatisiert, wird ja mittlerweile die Gerichte auch dann eben ansprechen, diese Daten auszuwerten, sind schon längst da. Früher musste dann noch jemand drauf gucken. Da gab es eine Form von manueller oder menschlicher Auswertung. Heute ist es in der Regel softwarebasiert. Das ist ein Unterschied. Also die Profile können gebildet werden. Also ich meine im Sinne von automatisiert.
Ja. Tut mir leid, wenn ich immer mit meinen journalistischen Beispielen komme, aber ich glaube, da haben wir wirklich ein sehr, sehr plastisches, welche Kraft Metadaten in der Praxis haben können. Stell dir vor, ich mache eine Geschichte, die erscheint. Und da drin wird deutlich, dass ich aus dem Bundesinnenministerium ein Papier vorliegen hatte, was eingestuft war, was mir jemand nicht geben durfte. Ein Beamter, so, der hat da mindestens mal gegen Dienstvorschriften verstoßen. Und dann gibt es die Metadaten.
Nur kurz, damit wir das haben. Du meinst sozusagen in dem Bericht, den du schreibst, hattest Zugriff auf
dieses. Da zitiere ich exklusiv, wie man das dann so schön schreibt und man ist irgendwie stolz und schreibt, hier laut Plänen des Bundesinnenministeriums, die uns exklusiv vorlesen, die wir einsehen konnten und so weiter und so fort. So, dann sieht das Bundesinnenministerium, okay, der Moosbrugger hatte dieses Papier vorliegen und auf unserer Seite gibt es 6 Leute, die haben darauf prinzipiell Zugriff. Mhm. Und dann würdest du sehen, okay, von diesen 6 Leuten hat eine Person 7 Tage vor Erscheinen des Berichtes mit mir telefoniert oder hat mir ein E-Mail geschrieben. So. Mhm. Dann musst du nicht mehr so wahnsinnig viel wissen, was wir da gesprochen haben. Dann ist zumindest mal das höchste Gut, was wir im Journalismus schützen möchten, nämlich unsere Quellen, angegriffen. So, weil dann muss man eins und eins zusammenzählen. Und das ist, glaube ich, finde ich immer ein sehr starkes Beispiel, welche Kraft Metadaten haben können, gerade welche, die in die Vergangenheit sehen, wenn man sozusagen später irgendwie nochmal nachgucken will, wer hat da mit wem was getan.
Und ich glaube, an der Stelle möchte ich noch einmal ins Detail gehen, dann entlasse ich euch sozusagen aus der Profilbildungsfrage. Wenn du jetzt sagst, dann weiß man, dass ihr irgendwie Nachrichten ausgetauscht habt, das heißt dann nicht, man ist auf deinem Rechner oder auf seinem Rechner und guckt dann die Inbox, sondern weil irgendwo abgespeichert wurde, IP-Adresse Innenministerium hat mit IP-Adresse Moosbrugger geredet, weiß man dann, da muss Kommunikation stattgefunden haben.
Genau, zum Beispiel.
Das ist sozusagen, da wollte ich drauf hinaus sozusagen. Also ohne den Inhalt zu kennen, kann ich trotzdem sagen, da muss was stattgefunden haben.
Genau.
Und das lässt sich dann sozusagen ausweiten auf andere Lebensbereiche.
Also ich würde, glaube ich, aber trotzdem gerne nochmal neben diesen Punkten, da kann man bestimmt jetzt auch noch weiter in die Details gehen. Ja. Das sind auch immer die Punkte, die von den Höchstgerichten als Gründe für die Europa-Unionsrechtswidrigkeit oder Verfassungswidrigkeit genannt wurde. Ich finde, gibt es noch mehr. Das eine ist IT-Sicherheit. Diese Datenhallen müssen irgendwo entstehen. Das kostet Unmengen und es ist auch sehr schwierig, die zu schützen. Also für mich ist das auch nochmal ein IT-Sicherheitsargument. Es hat mehr, viel mehr, finde ich, als es sozusagen zu Beginn der Diskussion war, weil wir einfach eine ganz große IT-Sicherheitskrise haben, in der wir leben, von der wir wissen. Da brauchen wir ja nur jede Newsseite aufzuklappen. Das ist aber überhaupt kein Argument in den gerichtlichen Sachen. Mhm. Das wird wenig angesprochen. Und dann gibt es für mich noch eine andere Ebene, die auch mit diesem Gerichtsverfahren überhaupt nichts zu tun hat, auch letztlich nichts zu tun hat mit den Journalisten. Und die ist, dass diese Versteifung auf diese anlasslose Massenspeichern jeden Blick verstellt hat auf die Alternativen, die es gibt, die ausformuliert sind, mit denen man Verbrecher fangen könnte. Und zwar in der ganzen Zeit, denen die sich beschweren, denen sie alle nicht fangen könnte. Und das ärgert mich halt auch besonders, denn die gibt es, die sind ausformuliert, die gibt es auch schon lange. teilweise ja die Hälfte der Zeit, über die wir jetzt so reden, also auch schon über ein Jahrzehnt, aber mit diesem totalitären Denken, dass es nur geht mit einer Vorratsdatenspeicherung, ist total übersehen worden, dass man längst hätte tätig werden müssen, und zwar im Sinne der Opfer, über die wir ja dann immer nicht mehr reden, und das ärgert mich unglaublich. Also für mich ist so ein seltsamer Moment, dass die alle mit sozusagen dem Kopf durch die Wand wollen. Und gut, also ich finde, mir fallen noch ein paar mehr kleinere Argumente ein, aber das sind so die stärksten, die mir in all der ganzen Zeit auch immer, die werden mir immer schwerer, weil ich mittlerweile diese Vorratsdatenspeicherungs-Hardliner auch als Verbrechensbekämpfungsverhinderer sehe.
Das ist tatsächlich auch ein Argument, was in den Recherchen, die ich jetzt zuletzt gemacht habe, aus dem Bereich Pädokriminalität, das sagt dir niemand in die Kamera aus den Behörden, aber die wissen natürlich alle, dass in dieser Versteifung auf, wir brauchen diese Vorratsdatenspeicherung, ansonsten geht gar nichts, ist natürlich extrem viel Diskurszeit, so möchte ich es mal sagen, geblockt sozusagen. Ne? Wenn es um Kinderschutz geht, dann geht es halt darum, wollen wir Vorratsdaten speichern? Ja, nein. Aber ich glaube, niemand würde sagen, wenn es würden keine Kinder mehr missbraucht in unserer Gesellschaft, wenn wir nur eine Vorratsdatenspeicherung hätten. So ist es ja gar nicht. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, den Constanze macht, dass sozusagen wahnsinnig viel Diskurszeit damit verbrannt wird, um ein so ein Thema zu streiten. Ja.
Über die Alternativen wollen wir später auch noch sprechen und gleich noch über die Technik, aber sozusagen, das sind sozusagen die aktivistischen Gründe, um dagegen vorzugehen. Die Gerichte haben auch wieder gesagt, vielleicht, ich weiß nicht, müssen wir kurz die, es reicht, glaube ich, zu sagen, dass die Vorratsdatenspeicherung letztlich auf EU-Ebene geregelt wird. Also Länder machen sozusagen das immer in einer eigenen Ausprägung, aber der grundlegende Impuls wird immer in der EU gelegt. Und da hat der Europäische Gerichtshof, glaube ich, bis jetzt immer gesagt, so nee, also das Bundesverfassungsgericht auch schon, aber so, warum? Warum haben die bis jetzt gesagt, nee?
Na, ich glaube, einen kleinen Moment sollten wir da verweilen, denn es sind einige Urteile, die eine gewisse Tendenz abbilden. Das letzte ist vom 30. April diesen Jahres, aber die haben halt auch schon eine Geschichte. Das erste Mal abgesägt, die europäische Regelung war 2014, also auch schon wieder ein Jahrzehnt her, wo die einfach gesagt haben, das ist europarechtswidrig, ihr könnt nicht einfach von der gesamten Bevölkerung aufheben. Und danach geht so eine Art Spirale los. Das nächste Urteil ist von 2016, was auch sehr klar sagt, die Freunde, das ist sozusagen unverhältnismäßig.
Kannst du kurz sagen, warum die 2014 gesagt haben, nein?
Na, da ist die ganze Richtlinie, also das ist ja eine europäische Richtlinie, die die Vorratsdatenspeicherung in Gesamteuropa vorschreibt, die ist sozusagen nicht vereinbar mit den europäischen Grundwerten, also die ist europarechtswidrig.
Darf ich da nochmal fragen, weil das ist eine Richtlinie, das heißt, müssen das dann die Länder Wort für Wort umsetzen oder gibt es da Interpretationsspielraum für die Länder?
Also es gibt immer so zwei Varianten, entweder die Verordnung oder die Richtlinie, und die Richtlinie bewirkt, dass alle Länder ein Gesetz machen müssen und die Verordnung wird unmittelbar gültig, und das war hier eine Richtlinie. Und
das war eine Richtlinie, also das ist quasi der Anstoß, um dann in den jeweiligen Ländern ein landesspezifisches Gesetz zu machen.
Genau, und die war nichtig.
Den Unterschied wollte ich nochmal, weil da gibt es eben diese zwei Dinge in Europa. Genau. Das eine, was direkt gilt, und das andere, das dann quasi Schreibaufruf ist.
Und warum war das nicht vereinbar?
Wir haben eine Grundrechtecharta in der EU, die
gibt die uns
sozusagen
sagt?
Gewisse Rechte und unter anderem eben auch das Recht, privat zu kommunizieren. Also sozusagen ein Recht auf Privatsphäre, wenn wir es jetzt mal nennen. Okay. Und der Kern ist die von Daniel am Anfang schon erwähnte Unverhältnismäßigkeit. Mhm. Also von der gesamten
Bevölkerung. Also um es nochmal ganz explizit zu sagen, es gibt ein Recht darauf, privat kommunizieren zu können. Eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, hat das Gericht gesagt, würde diesem Recht widersprechen. Und es gibt etwas im juristischen Bereich, das nennt man eine Rechtsgüterabwägung. Also man kann Rechte einschränken, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Aber der Grund, der 2014 vorgebracht wurde, wir brauchen das vielleicht mal, war nicht gut genug. Das Gericht hat gesagt, nein. So, 2000, dann.
Wobei ich das auch für einen rhetorischen Trick halte, das Ding anlasslose Vorratsdatenspeicherung zu nennen, weil jede Form von Vorratsdatenspeicherung ist in ihrem Kern anlasslos. In dem Moment, wo ich anlassbezogen etwas speichere, ist es nicht mehr auf Vorrat und von allen Menschen.
Aber
das muss man da immer im Hinterkopf behalten, dass eine Vorratsdatenspeicherung an sich immer ein Instrument ist, das anlasslos für alle Menschen auf alle Menschen abzielt.
Ich halte das aber auch für einen Trick der KritikerInnen, weil wenn man das Wort dazu sagt, wird halt klar, dass das, was da passiert, keinen Grund hat. Also von daher ist es, ich glaube, ich gebe dir recht, absolut, es ist ein rhetorischer Trick, ja. Aber man kann ihn von allen Richtungen aus einsetzen. So, also die haben halt 2014 einmal gesagt so, nein. Und dann haben sie...
Ich glaube, was sozusagen schon im Rückblick, das ist ja bei Constanze eben schon angedeutet worden, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, dass die Gerichte, weder das Bundesverfassungsgericht noch der EuGH gesagt haben, schon alleine die Idee, Daten auf Vorrat zu speichern, ist unter allen Umständen auf jeden Fall unvereinbar. Mhm. Sondern wir sehen, also sie haben sich ja immer mit konkreten Gesetzen auseinandergesetzt und haben ja natürlich eher als Gericht gesagt, was sie uns hier vorlegt, das geht so nicht. Mhm. Und ich glaube, auch 2010 war es ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das wird Constanze besser wissen, waren es ja vor allen Dingen irgendwie auch so Speichersicherheitsstandards, wo sie gesagt haben, nee, also unter den Standards geht es auf keinen Fall, weil Datenschutz ist nicht gewährt, bla bla bla. Aber auch das Verfassungsgericht hat, glaube ich, nie gesagt, es ist völlig ausgeschlossen, dass es eine rechtskonforme Ausgestaltung einer Vorratsdatenspeicherung gäbe. Sie haben auch nicht gesagt, das gibt es auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon interessant, wenn man jetzt von heute zurückguckt, sieht man, okay, auch der Gesetzgeber hat sich immer so ein bisschen versucht anzunähern, sage ich mal, und immer versucht, okay, wir legen einfach wieder was Neues vor und gucken mal, was sie dann sagen und versuchen einfach den Spielraum auszuloten mit den Gesetzen.
Also sie haben nicht gesagt, das Konzept ist illegal, sondern sie haben gesagt, so wie ihr versucht habt, das umzusetzen, das geht so nicht.
Genau, und haben sozusagen offen gelassen, ob es irgendwie anders ginge, weil es ist auch nicht die Aufgabe von Gerichten. Also haben natürlich...
Konz hat Gefühle dazu?
Ja, naja, das ist natürlich immer richtig. Also das kann man immer sagen, weil sich Gerichte immer mit genau dem befassen, eine gesetzliche Grundlage oder eine Richtlinie oder eine Verordnung. Aber trotzdem, das muss ich schon sagen, das war eine lange Anhörung, die hat viele Stunden gedauert in Karlsruhe. Und natürlich war das so, dass es um diesen Dammbruch ging, das wurde auch so
natürlich
benannt. Ja.
Natürlich.
Und tatsächlich ist es damals so ein krasses Urteil gewesen, dass die unmittelbar löschen mussten. Also man muss sich das auch mal klar machen, ja, wir haben natürlich das Urteil damals sehr gefeiert, aber klar war auch, dass die haben es für so gefährlich erachtet, dass die Daten sofort gelöscht werden mussten.
Also Moment, nur mal klar sein, wir haben jetzt gerade auf der EU-Ebene angefangen, du redest es aber vom Bundesverfassungsgericht, das hat gegen das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, das damals schon in Kraft war, also da lagen Daten und dann haben die nicht nur gesagt, nee, das Gesetz ist doof, sondern auch alles, was ihr bis jetzt gemacht habt, sofort weg.
Ja, also aber ich glaube, wir können nicht die gesamte,
aber im Grunde genommen ist das sozusagen bis jetzt Konsens gewesen und dann hätte man sich überlegen können, naja gut, also die sagen zwar nicht explizit, die Idee ist doof, aber sie sagen immer wieder, so wie ihr das macht, eher nicht. Da hätte man denken können, ja gut, vielleicht geht es einfach nicht, aber Überraschung, vielleicht geht es doch. So, und jetzt sind wir an dem Fall, warum wir überhaupt dieses Chaosradio heute aufnehmen und da würde ich, bitte seid geduldig mit mir, tatsächlich nochmal im Sinne von am Anfang an vorhin, im Sinne von, es ist ja nicht so gewesen, dass der Europäische Gerichtshof wieder gefragt wurde, könnt ihr noch mal bitte hier über die Vorratsdatenspeicherung entscheiden, sondern es gibt ja einen konkreten Fall, der dahinter steckt. Kann mir den jemand erklären?
Nee, der konkrete Fall ist auch schon alt, 2010 und kommt aus Frankreich. Mhm. Und hier haben sich vier Bürgerrechtsorganisationen aus Frankreich zusammengetan, um gegen ein konkretes Dekret in diesem Fall vorzugehen. Und dieses Dekret sagt, wir haben hier eine Behörde in Frankreich, die verfolgt Filesharer, also Urheberrechts- oder Urheberverwertungsrechtsignorierer.
Also Kapitalverbrechen.
Ja. Und diese besondere Internetpolizei, die kann halt so ein dreistufiges Verfahren machen, die sagt, ey, hier, Filesharer, Vorsicht. Das sagt sie ein zweites Mal Vorsicht und das dritte Mal kann sie eine Strafverfolgung lostreten. Und das kann in Frankreich sein, eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe auch in einem schweren Fall.
Also wir reden jetzt hier um Filme runterladen.
Ja, genau. Also der Verstoß gegen Urheberverwertungsrechte. Mhm. Naja, und das hat halt auch sehr lange gedauert. Also weil das hat einen innerfranzösischen Weg genommen, das ist halt ein uraltes Dekret. Also 2010 ist dann wirklich eine Weile her, 14 Jahre. Und in Frankreich gibt es auch nicht wirklich ein Verfassungsgericht, die haben ein bisschen andere Rechtsstruktur. Jedenfalls ist es dem Europäischen Gericht
also,
vorgelegt
Moment
worden.
Moment mal, also das heißt, Frankreich hat ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung aufgrund der EU-Richtlinie.
Ja.
Und diese Behörde, die Urheberrechtsverletzungen verfolgt, hatte also Zugriff auf diese Vorratsdaten.
Für bestimmte Fälle, nämlich genau für diese Verwarnungen, wo man ja dann über die IP-Adressen, die dann nämlich gefragt werden konnten, an die Bestandsdaten kamen, wer steckt denn hinter dieser IP-Adresse, um eben eine richtige Strafverfolgung einzuleiten. Und also, weil wir vorhin den Fall hatten, ne, es geht aber nur um dieses konkrete Dekret gegen den
Also da geht es nur um das Dekret, diese Behörde darf die Vorratsdaten benutzen. In den Fällen. Es geht gar nicht um die Frage, ob Vorratsdatenspeicherung oder nicht, sondern nur, okay, und das sozusagen hat man dann auf dem Weg durch die Gerichte
eskaliert. Das ist beim EuGH gelandet,
genau. Ist beim EuGH gelandet, genau.
Na, und das war eben jetzt, am 30. April. Ja. Und interessanter ist, dass halt für den speziellen Corner Case sozusagen, wo nur um die IP-Adressen geht, hier eine weitere kleine Tür geöffnet wurde. Wir können zwar jetzt nicht die ganze Historie von verschiedenen EuGH-Urteilen zur Vorratsdatenspeicherung angehen, aber die IP-Adressen sind 2016 ganz klar als personenbezogene Daten festgehalten worden. Und dann ist so über zwei weitere Urteile bis zu dem heutigen, also jetzigen Urteil, die Art, wie IP-Adressen genutzt werden, können immer weiter eröffnet worden. Erst war das nur schwere Kriminalität, da könnte man eine Ausnahme machen, wenn man es aufs absolut Notwendige beschränkt. Und jetzt ist halt sozusagen eine zweite Tür geöffnet worden für Urheberrechtsverletzungen. Da könnte man IP-Adressen für eine Weile aufzeichnen.
Okay, jetzt bin ich tatsächlich verwirrt, weil jetzt muss ich das Nichtwissen nicht nur spielen, sondern ich habe es tatsächlich nicht. Weil, wenn das so ist, wie du gerade beschreibst, heißt es ja, es gab eine Vorratsdatenspeicherung oder es gibt eine Vorratsdatenspeicherung in Frankreich. Mhm. Die gibt es ja aber in Deutschland nicht.
Das ist richtig, aber hier gibt es ja auch noch andere Urteile außer nur der EuGH. Wir haben unterschiedliche rechtliche Regelungen in Europa.
Das heißt sozusagen in Europa, also von EU-Perspektive aus, kann es Vorratsdatenspeicherung schon geben. In Deutschland hat noch niemand ein Gesetz hingekriegt, dass der EU-Richtlinie mit den Einschränkungen des Europäischen Gerichtshofs durch die Urteile bis jetzt, sondern?
Nee, jetzt hast du, glaube ich, mehrere Denkfehler. Die alte EU-Richtlinie ist 2014 bereits gekippt worden, die ist nichtig. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass die nationalen Gesetze, die gemacht wurden in der Zeit, dann alle...
Naja, genau, aber ich versuche zu verstehen, warum Frankreich jetzt Vorratsdatenspeicherung hat, aber Deutschland nicht.
Weil sie ein Gesetz haben dafür. Und weil sie finden, dass File-Sharing echt ein Problem
und
ist.
Und wieso hat Deutschland das nicht?
Naja,
haben wir ja auch ein Gesetz.
Hätte die Union in Deutschland eine absolute Mehrheit auf Bundesebene, hätten wir wahrscheinlich auch eine Vorratsdatenspeicherung, weil sie...
Konz schüttelt den Kopf.
Nein, die Vorratsdatenspeicherung steht aktuell im Gesetz.
Genau, ja, aber sie wurde ausgesetzt, das muss man schon fairerweise sagen, aufgrund dieser ganzen rechtlichen Prozesse. Aber nur weil ein Gericht sagt, ihr könnt es nicht machen oder ihr könnt es machen, muss es ja nicht automatisch ein Gesetz, also eine politische Mehrheit dafür geben, es auch zu tun. Das ist ja im Moment in der Ampelregierung auch so.
Ja, das finde ich tatsächlich sozusagen ein bisschen überraschend, weil die letzte politische Befürworterin der Vorratsdatenspeicherung, mit der ich gesprochen habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, war die innenpolitische Sprecherin der SPD damals in der Großen Koalition. Also von daher hätte ich tatsächlich gedacht, wenn das in Deutschland geht, dann gibt es das auch. Also nochmal, habe ich es richtig verstanden? Die Richtlinie, aufgrund derer Vorratsdatenspeicherungsgesetze in den Ländern erlassen werden können, ist gekippt. Es gibt momentan keine EU-Richtlinie.
Ja.
Aber die bereits bestehenden Gesetze in den einzelnen Nationen existieren nach wie vor. In Frankreich tatsächlich auch aktiv im Einsatz, zum Beispiel für die bösen File-Sharer. In Deutschland gibt es ein Gesetz, das das eigentlich erlaubt, aber das ist ausgesetzt worden.
Ja, und zwar aus zwei Gründen. Auch da gibt es ein EuGH-Urteil, was sozusagen von Deutschen angestoßen wurde. Das ist von 2020 wiederum. Und es gibt ein höchstrichterliches Urteil hier in Deutschland vom Bundesverwaltungsgericht. Deswegen ist die Vorratsdatenspeicherung insbesondere für zwei Provider, die sich darum gekümmert haben, nämlich SpaceNet und die Deutsche Telekom, nicht möglich. Denn die haben sozusagen einen höchstrichterlichen Beschluss vom Bundesverwaltungsgericht. Und die haben das EuGH-Urteil erstritten. Ja. Aber wir haben ein paar mehr Provider hier. Das heißt, die anderen Provider, die es hier gibt in Deutschland, die diese Dienstleistung erbringen und IP-Adressen an ihre Kunden geben, die können eigentlich jetzt nach dem 30. April mit einer anderen Rechtslage zu tun haben. Jetzt könnte zum Beispiel die zuständige Behörde, das ist in Deutschland die Bundesnetzagentur, kommen und sagen, hör mal zu, das ist hier geltendes Recht, hier steht die Vorratsdatenspeicherung in unserem Gesetz, bitte speicherten Sie jetzt, das ist möglich.
Aber warte mal, also Telekom und SpaceNet müssten das auch nach wie vor nicht machen, weil die für sich selbst sozusagen das Urteil erstritten haben, alle anderen. So, was mich jetzt ein bisschen verwirrt ist, diese Schlagzeilen zu diesem EuGH-Urteil waren ja in der Regel, Vorratsdatenspeicherung ist jetzt erlaubt. Aber du schüttelst den Kopf, aber das waren die Schlagzeilen sozusagen, also die öffentliche Wahrnehmung davon. Aber das stimmt eigentlich gar nicht.
Korrekt. Das kann man so sagen, ja.
Der Dammbruch ist also nicht so sehr, dass Vorratsdatenspeicherung jetzt erlaubt ist, sondern dass man es auch für File-Sharing benutzen kann?
Die Grenze ist runtergesetzt worden, also von schwerer Kriminalität auf alltägliche Fälle. Denn File-Sharing ist alltägliche, nicht schwere Kriminalität. Ja. Aber dieser Dammbruch zu sagen, dass im Falle von IP-Adressen die Vorratsdatenspeicherung überhaupt möglich ist, die ist nicht aus diesem Jahr, sondern eben ja schon mehrere Jahre alt.
Ich habe eine Frage aber an dich, Constanze. Müssen wir jetzt nicht fairerweise sagen, dass es ja in Deutschland, dass zumindest Quick Freeze, werden wir gleich wahrscheinlich noch drüber sprechen, aber dass es zumindest beschlossen wurde und damit wurde doch die Regelung zur Vorratsdatenspeicherung.
Leider auch nicht. Es gibt eine Einigung über Quick Freeze, die sozusagen.
Ich sage es kurz. Quick Freeze, Alternativkonzept zur Vorratsansprechung, erläutern wir später noch genauer.
Tun wir, okay. Also es soll eine Einigung in der Ampel gegeben haben, die ist in Spitzengespräch erfolgt, aber sie hat leider einen Pferdefuß und der beinhaltet, dass die eigentliche Vorratsdatenspeicherung, die ja noch im Gesetz ist, jetzt nicht gestrichen werden soll, sondern bestehen bleibt. Quasi als ja, zwar nicht so richtig genutzte, weil ja ausgesetzte, aber eben als gesetzliche Regelung bestehen bleibt. Und da kommt dann natürlich das Bundesinnenministerium und sagt, ja, bei IP-Adressen sehen wir alles ein bisschen anders. Und das haben die auch sofort getan am Tag nach der sogenannten Einigung und haben gesagt, IP-Adressen sind nicht umfasst. Und das wäre natürlich auch möglich, denn die gesetzliche Regelung ist ja da.
Also das heißt sozusagen, es gäbe so eine Art kleine Vorratsdatenspeicherung im Sinne von, da stünden nicht alle Metadaten drin, sondern nur IP-Adressen? Und mit Zeiträumen oder was?
Derzeit ist tatsächlich die politische Forderung seitens des Innenministeriums dann nur um die IP-Adressen. Niemand, also zumindest, dass ich das wahrnehmen würde, die Telekommunikationsdaten oder Standortdaten jetzt derzeit ansprechen. Ja.
Das heißt, das trifft dann auf Mobilfunknetze nicht zu, weil sich da sehr viele User einzelne IP-Adressen teilen?
Nein. Wie ist es technisch regeln, ist eine andere Frage. Ja, dazu müssen wir vielleicht auch nochmal im Detail jetzt mal kommen.
Genau, das machen wir später noch, aber nur die eine kleine Frage noch, also IP-Adressen und Zeiträume oder nicht?
Ja.
Weil man kann die ja nicht.
Ja, genau. Wir haben das jetzt immer sehr verkürzt dargestellt, denn tatsächlich geht es längst nicht mehr nur um die IP-Adressen. Das war eigentlich schon früher nicht so, sondern zu den IP-Adressen braucht man natürlich auch gewisse Begleitdaten, insbesondere Ports, um damit was anfangen zu können. Denn letztlich, der Versuch ist ja immer über die IP-Adressen.
Okay, warte, ich habe euch durchgehen lassen, dass wir IP-Adressen nicht mehr erklären, aber wenn du Ports sagst,
Dann sollten wir darauf mal im Detail eingehen.
Ja, nicht im Detail, sondern nur ganz kurz. Also IP-Adressen sozusagen ist ja der Anschluss und Ports sind, könnte man sagen, die Dienste, die drüber laufen. Also man kann erkennen, ob es E-Mail ist oder Webbrowsing.
Na, in dem Moment, wo sich wegen der Adressknappheit viele Nutzer eine IP-Adresse teilen, also eine öffentliche IP-Adresse, wie in einem Mobilfunknetz heutzutage üblich, da hat ja kein Telefon mehr eine öffentliche V4-Adresse bei V6, aber
anderes Thema.
Anderes Thema. Gibt es bestimmt ein eigenes Chaosradio zu. Genau, teilen sich mehrere Telefone eine IP-Adresse, also eine Adresse, die von außen wie eine Adresse aussieht. Das heißt, man kann anhand der Adresse, die man von außen sieht, die einen Server sieht, wenn eine Verbindung aus dem Mobilfunknetz kommt, nicht einzelne Telefone auseinanderhalten. Dafür braucht man dann den entsprechenden Port, weil eine Verbindung hat einen von 65.000 Ports, sucht man sich da aus, um sich zu dem Server hin zu verbinden. Und es gibt Equipment beim Mobilfunknetzbetreiber, das eben diese Ports von den Telefonen auf diese öffentliche IP-Adresse umsetzt und sich auch zumindest für den Zeitpunkt, wo diese Verbindung steht zwischen dem Mobiltelefon und dem Server, die Zuordnung eben zwischen einem spezifischen Endgerät und einem spezifischen Server im Internet speichert. Und da ist jetzt die Frage, diese Daten, wie lange hebt man diese Daten im Netz auf? Weil technisch braucht man sie nur, solange die Verbindung steht. In dem Moment, wo die Verbindung abgebaut ist, wo der Datentransfer beendet ist, gibt es technisch für die Leistungserbringung keinerlei Grund mehr, diese Daten aufzuheben. Passiert natürlich trotzdem, weil man nachvollziehen möchte, wenn sich Menschen in dem Mobilfunknetz missbräuchlich verhalten, also auch aus Sicht des Mobilfunknetzbetreibers das Netz belasten, was auch immer, möchte man das nachvollziehen können. Eine ganze Zeit lang war das auch noch relevant für
Abrechnung.
Die Abrechnung, genau. Und das ist heutzutage ja nicht mehr so.
Also weil es darum ging, sozusagen herauszufinden, wer wie viele Daten verbraucht hat.
Ja, richtig, genau. Ja. Und das auch nachweisen zu können.
Ich will es mal kurz sagen, also ich bin mal unschuldig, liebe Hörerinnen, sozusagen, wie viel Fachwissen vielleicht doch dabei ist. Also unter IP-Adressen können sich vermutlich die meisten was vorstellen. Ich will eine Analogie für dieses Port-Ding machen, die ein bisschen hinkt wahrscheinlich, nicht erschlagen, aber da kann man sich vielleicht gut vorstellen. Ist ein bisschen, also so wie es hier benutzt wird bei diesem im Mobilfunknetz, kann man sich vielleicht ein bisschen wie Nebenstellen in der Telefonanlage. Also man ruft eine große Institution an, die hat eine Telefonnummer. Und wenn ich das von außen sozusagen betrachte, sehe ich nur, okay, Markus hat jetzt irgendwie seine Krankenkasse angerufen, aber wenn ich die Nebenstellennummer weiß, also welches spezifische Gerät in dem Netz, dann weiß ich sozusagen sehr genau, mit welcher Person man geredet hat. Der Vergleich hinkt, er ist nicht eins zu eins übertragbar, aber um sich vielleicht vorzustellen.
Man könnte auch sagen, nicht nur Straße und Hausnummer, sondern vielleicht auch die Wohnungslage.
Oder so, ja, stimmt auch, genau, sehr gut. Okay. Das sozusagen, also das ist das, was man heutzutage speichern will. Ich will dann nochmal.
Na, vielleicht sollen wir den Bezug nochmal zu dem Urteil, diesen ja, IP-Adressen genau. und diesen sozusagen ich dem jetzt ja ganz, erfahrenen
ganz ziehen. Gerne sogar nochmal so weit vor zu zurückgehen, dieses französische Gesetz nochmal, also dieses Hadoopi-Gesetz, was wir glaube ich auch vom Namen her noch gar nicht benannt haben, das wird dem einen oder anderen noch was sagen. Das ist 2008 in Frankreich verabschiedet worden und hat die Idee, dass man Urheberrechtsverstöße mit einem Three-Strikes-System ahndet, also dass Menschen, die urheberrechtlich sich im Internet fehlverhalten,
verdächtigt werden, man weiß es ja nicht, also ist ja natürlich nur ein Verdacht, klar.
Von ihrem ISP oder von der Behörde, ich weiß es nicht mehr.
Aus der Behörde.
Okay, es ja. ist also diese Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits d'auteur sur l'Internet.
Gesundheit!
Okay.
Steht da in der Wikipedia. Also die Behörde zum Schutz der Rechte von
geistigen Eigentümern
im Internet. Genau, die schicken dann bis zu 3 Briefe und danach soll dem Menschen, der den Internetanschluss da hat, für zunächst 14 Tage das Internet gekappt werden. Das haben sie dann irgendwann wieder
einkassiert.
War das eine unproportionale
Ich weiß gerade nicht, wo wir gerade hingehen.
Eine unverhältnismäßige Einschränkung, nur um das Gesetz nochmal zu erklären, also um was es da eigentlich geht, also wofür diese Vorratsdatenspeicherung an der Stelle verwendet wird. Nämlich eben um konkret dieses eine Ding, eben die Verwarnung, diese Three-Strikes-Regel und das Kappen des Internetzugangs und dass es ausschließlich darauf beschränkt ist, wenn ich das richtig verstehe.
Also das heißt,
das ist bei so einem Gesetz, glaube ich, auch immer der Punkt, dass in dem Moment, wenn das Scope, wo dieses Gesetz gilt, möglichst klein ist und das wirklich nur für diesen einen Fall und diese ein, zwei konkreten Auswirkungen hat, ist es wesentlich einfacher zu verargumentieren, dass man diese Daten speichert, weil dann klar ist, die werden nur dafür verwendet.
Aber das,
ich will den Bezug nochmal herstellen. Der Bezug ist die Profilierung, über die wir ganz am Anfang geredet haben. Denn das Urteil macht ganz klar, dass das nur dann möglich ist, für diese Urheberschutzrechte die IP-Adressen aufzuzeichnen, wenn es zu keiner Profilierung von diesen Menschen kommt. Und deswegen ist diese Darstellung des Verfahrens, wie das in Frankreich ist, besonders wichtig, denn das ist so strukturiert, dass man eigentlich zu einer Profilierung nicht kommen kann, weil das ein spezifischer Fall ist.
Muss ich kurz sagen, also weil.
Okay, dann müssen wir es nochmal machen, weil das ist ein wichtiger Punkt.
Ne, weil eure ursprüngliche Aussage war ja, wenn Vorratsdatenspeicherung, dann Profilierung. Jetzt sind wir ungefähr 40 Minuten später und jetzt höre ich, man kann Vorratsdatenspeicherung machen ohne Profilierung. Ich bin exakt verwirrt.
Das ist, was auch in diesem Urteil steht. Das ist nämlich so ein spezifischer Fall für diese bestimmte Behörde, die in so einem halbautomatisierten Three-Strikes-Verfahren nur gegen Falscher vorgeht, dass die sagen, könnte man machen, wenn es nicht zu dieser Profilierung kommt. Dazu müssen die aber ein paar Änderungen machen.
Warte mal, stopp.
Wir leben jetzt aber auch in der idealen Welt. Stopp.
Ich muss es verstehen. Also, der EuGH hat gesagt, diese Behörde darf Vorratsdatenspeicherung, das dürfen sie sowieso, die darf die Daten benutzen, wenn sie sicherstellt, dass die Daten, die sie benutzt, nicht zu einer Profilbildung führen. Deshalb, wenn ich es übersetze, heißt das, es gibt in Frankreich Vorratsdatenspeicherung. Hätte man Zugriff auf die Gesamtheit dieser Daten, auf die Gesamtheit dieser Vorratsdaten, wäre Profilbildung möglich. Die Behörde darf sich aber immer nur so viel Daten nehmen, für einen konkreten Zeitpunkt wahrscheinlich und muss die dann wieder wegwerfen oder was auch immer sozusagen. Aber sie dürfen sozusagen, sie dürfen also nicht, jetzt habe ich es verstanden, sie dürfen nicht so viele Daten abrufen aus dem Berg der Vorratsdaten, dass eine Profilbildung möglich ist. Ich will nur kurz verstehen sozusagen. Das heißt, die grundsätzliche aktivistische Kritik an der Vorratsdatenspeicherung gilt aber in Frankreich, weil die haben einen Datenberg, der für jeden, der darauf Zugriff hat, Profilbildung ermöglichen würde.
Die leben da in einer scheinbar idealen Welt, wo dieser Datenberg für einen sehr konkreten, sehr eingeschränkten Zweck nur nutzbar ist.
Allerdings müssen sie es ein bisschen anders machen, denn das ist tatsächlich ein so halbautomatisierter Ding. Und der Gerichtshof hat jetzt gesagt, naja, damit keine genauen Schlüsse auf das Privatleben gezogen werden kann, müssen da ein paar Änderungen kommen. Mhm. Also die brauchen zum Beispiel für den letzten von diesen drei Schritten, brauchen die jetzt eine Form von unabhängiger Prüfung und auch eine Form von Nicht-Automatisierbarkeit. Also das heißt, die haben tatsächlich auch ein paar Einschränkungen für dieses spezielle Hadoopi-Verfahren festgelegt. Mhm. Und jetzt musst du den Übersprung aber noch machen. Wir sind noch nicht fertig mit dem Erklärmodell. Worüber wir eigentlich ja geredet haben, ist, was so fies und böse an der Idee von der Vorratsdatenspeicherung ist. Und jetzt stell dir mal all die Fälle vor, über die wir eigentlich immer reden bei der Vorratsdatenspeicherung. Das ist nämlich nicht so eine spezielle Behörde, die Bestandsdaten für FileShare abrufen will, sondern das ist in der Regel Strafverfolgung. Ja. Und der Übertrag ist halt verdammt schwer. Überhaupt, wenn man sich das Urteil, das ist natürlich auch sehr lang und komplex, durchliest, dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wie diese Nichtprofilierung, die drinsteht, es darf keine genauen Schlüsse auf das Privatleben geben, wie die übertragbar wäre auf eine Strafverfolgungsbehörde, die auf IP-Adressen anlasslos gespeicherte IP-Adressen also, zugreifen kann.
Ich wiederhole jetzt im Prinzip, was du gesagt hast, um sicherzustellen, dass ich es verstanden habe. Das Urteil sagt, die Behörde darf sozusagen, muss das minimale Datenset, sagen wir mal, abrufen, damit eben keine Profilbildung stattfinden kann. Und du sagst jetzt, also wenn man das jetzt zum Anlass nimmt und denkt, Vorratsdatenspeicherung geht vielleicht doch, wie können wir das machen? Wenn man das einsetzen wollen würde für eine Strafverfolgung, dann müsste man, damit es für die Strafverfolgung sinnvoll ist, so viele Daten abrufen, dass dann automatisch quasi mehr oder weniger ein Profil entsteht.
Ich glaube eigentlich, dass dieses Urteil keine Tür öffnet für alles, was in Deutschland an IP-Adressen anlasslos Speicherung überhaupt diskutiert wird, weil wir ja diese Form von Verfahren gar nicht haben.
Na, aber was ich total spannend finde, ist sozusagen für jemanden, der sich jetzt nicht alltäglich mit Vorratsdatenspeicherung beschäftigt, sondern der sozusagen so oft wie im jedes Mal, wenn wir im Castrad drüber reden, sozusagen sich damit beschäftigt, ist für mich. Also das klang schon vorne an, wo du über die ganzen Urteile gesprochen hast, ist für mich sozusagen anscheinend in den letzten Jahren passiert, dass wir uns gar nicht mehr dagegen wehren, dass es Vorratsdatenspeicherung gibt, sondern nur noch dagegen, wofür die Vorratsdatenspeicherungsdaten, die anfallen werden, wofür die verwendet werden.
Nein, das stimmt nicht. Die sind schon sehr, sehr unglücklich, die französischen Aktivisten. Das haben die auch sehr klar geäußert. Mhm. Die hätten sich einen Sieg gewünscht und die empfinden das auch nicht als Sieg.
Und Sieg wäre gewesen?
Dass natürlich das nicht erlaubt wird, auf die anlasslose IP-Adressen-Vorratsdatenspeicherung zuzugreifen.
Nee, aber selbst der Sieg hätte ja nicht die Vorratsdatenspeicherung angegriffen.
Nein, also nicht die das haben Anliegen. Ein Dekret angegriffen, aber bisher war die Grenze schwere Kriminalität und File-Sharing ist keine schwere Kriminalität. Und insofern ist
das. Nee, aber das unterstreicht ja meinen Punkt. Es geht gar nicht mehr darum, die Vorratsdatenspeicherung zu verhindern, sondern es geht nur noch darum, zu verhindern, dass auf die Daten, die eh schon da sind, zugegriffen wird.
In Frankreich würde ich das politisch wahrscheinlich so sehen, ja. Mhm. Also, und ich finde, wenn man Konstanze folgt und eben ganz nah am Urteil bleibt, kommen wir dann zur paradoxen Situation, wenn wir es mal auf Deutschland übertragen, dann könnte es sein, dass du eine Vorratsdatenspeicherung hast, um File-Sharer verfolgen zu können, aber ein BKA sagt dann, ja, aber irgendwie Cybercrime können wir nicht bekämpfen, weil wir haben ja keine Vorratsdatenspeicherung und die Kinder können wir auch nicht schützen, weil wir haben auch keine Vorratsdatenspeicherung. Und das wäre ja jetzt nicht juristisch argumentiert.
Entschuldigung, das ist sozusagen, da bin ich sozusagen total empfindlich, deswegen muss ich jedes Mal sagen, du zitierst, also du channelst gerade das BKA, niemand schützt Kinder durch Vorratsdatenspeicherung.
Nein. Ich wollte nur sagen, also ein Kernargument ist ja immer, dass sozusagen viele Straftaten im Bereich der Pädokriminalität, das ist nicht nur das BKA, das ist auch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und Bamberg und Köln, dort sind so die drei Schwerpunktstaatsanwaltschaften in Deutschland, die dazu arbeiten, die sagen schon sehr, sehr klar, wir brauchen dieses Argument Vorratsdatenspeicherung, um hier in der Quote der Täteridentifizierung massiv nach vorne zu kommen. Worauf ich hinaus will, ist was anderes. So, wir hätten dann eine politische Diskussion, wo wir sagen können, wo es so wäre, und das kannst du ja den normalen Leuten draußen nicht erklären, wir dürfen auf diese Daten zugreifen, um irgendwelche Raubkopierer abzumahnen, aber wir dürfen nicht darauf zugreifen, um schwere Kriminalität zu bekämpfen. Das ist ja politisch ein Wahnsinn.
Ich will lerne jede Menge Dinge zu sagen. Das heißt, es ist unumstritten, dass eine Vorratsdatenspeicherung bei der Fassung von Leuten, bei der Festnahme von Leuten hilft, die...
Nein, unumstritten ist das nicht, aber es ist sozusagen aus Sicht einer Strafverfolgungsbehörde ist das unumstritten, so würde ich es mal sagen. Also die machen schon sehr stark das Argument, wir brauchen das ansonsten, oder sie sagen, es ist eines der zentralsten Bedürfnisse, die wir im Moment haben.
So, aber kann man dann die Dimension aufmachen, wie lange brauchen wir die Daten, wie lange speichern wir die Daten? Weil da gibt es dann das Kontinuum zwischen einer mehrere Monate langen Datensammlung bis hin zum besagten Quick Freeze, den wir an der Stelle vielleicht mal erklären können.
Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was im EuGH-Urteil steht zu den zeitlichen Dimensionen, oder? Wollt ihr doch bestimmt wissen.
Nee, ich glaube jetzt, sondern weil wir fassen immer so kurz die Technik an und dann gehen wir jetzt an einen Punkt, vielleicht machen wir jetzt sozusagen... Erklären wir das mal, was bedeutet Vorratsdatenspeicherung eigentlich technisch? Weil da kann man hinterher auch sehr gut drüber sprechen, ne, wie lange, weil wenn es technisch Ressourcen verbraucht, die potenzieren sich ja, je länger man das macht und so weiter und so fort. Vorratsdatenspeicherung, was bedeutet das technisch?
Was machen die denn da eigentlich?
Was ist da los? Setzt sich da jemand hin und schreibt die IP-Adressen in ein großes Buch?
Ja.
Gut, das war einfach, weiter, nein.
Im Wesentlichen, ganz abstrakt, ist die Vorratsdatenspeicherung die Speicherung von Begleitumständen der Kommunikation, also Metadaten, in Zuordnung zu einer Person oder einem Vertrag an der Stelle, weil so ein Internetzugang ist ja in der Regel nicht eine Person, sondern ein konkreter Vertrag. Man hat eine SIM-Karte oder eine eSIM, mit dem man sein Telefon, wer jetzt das Telefon dann genau verwendet hat, steht nicht dran, aber es ist halt der Kunde bekannt. Dasselbe für Internetanschluss zu Hause. Da ist ja auch nicht der jeweilige Kunde, sondern dann haben wir Dinge, die sind personengebunden, wie beispielsweise ein E-Mail-Account in der Regel. Und da gibt es halt ein großes Kontinuum an Daten, die anfallen, rund um die Kommunikationsvorgänge, die man dann an den jeweiligen Anschlüssen tätigt, die Internetseiten, die man abruft, Mails, die man irgendwo hin versendet, dass gelegentlich dann doch auch mal ein Telefonat von einer Telefonnummer an eine andere passiert. All das sind Daten, die man auf Vorrat sozusagen speichern kann, um da dann, wenn man die Frage hat, wer hat wann mit wem E-Mails ausgetauscht, telefoniert, ist auf welche Internetseiten gegangen, hat in welchen Chaträumen, in wo auch immer, sei es IRC oder was auch immer.
Nicht mehr lange ICQ.
Nicht mehr lange ICQ. Eben kommuniziert. Also da geht es um das wer, wann, mit wem.
Genau, aber wie ist das zum Beispiel technisch? Also, weil das sind ja alles Daten, die braucht man im Moment der Kommunikation tatsächlich, um die Kommunikation durchzuführen.
Genau.
So. Ja. Und ist das dann so, es gibt also ein technisches System, das sorgt dafür, dass diese Kommunikation stattfinden kann und dann sind die Daten fallen also eher an im Zeitpunkt der Kommunikation. Ist es dann so, dass man sagt, okay, die bleiben hier drin und wir löschen die einfach nicht? Oder ist Vorratsdatenspeicherung schon so geregelt, dass man sagt, okay, du hast die Daten und deswegen speicherst du die bitte in einem Vorratsdatenspeicherungssystem? Also ich frage mich jetzt auch sowas wie, wenn die Behörden Zugriff wollen, kriegen die Zugriff zu einem technischen System oder müssen die eine Information bei den Telekommunikationsanbietern anfragen?
Genau. Also wie ist da das? Da sind wir bei der technischen Realisierung, ja. Und das ist tatsächlich technisch relativ involviert, weil in so einem Kommunikationsnetz es sehr viele Systeme gibt, wo diese Daten anfallen. Sei es jetzt die Kommunikationsdaten an sich oder auch Standortdaten. Es gibt ja alles Mögliche an Daten, die temporär, also vorübergehend in einem Netz anfallen, die man dann aber auch festhalten und speichern kann. Und da gibt es Anbieter, die Systeme anbieten, die man sich als Netzbetreiber in sein Netz hinstellt. Die bekommen dann Schnittstellen an alles Mögliche, was man so in seinem Netz hat, an alle möglichen Komponenten, die eben mit diesen Begleitumständen der Kommunikation zu tun haben. Das ist eben nicht nur der ein oder andere Router, sondern da geht es dann auch darum, eben um, wo hat sich eine Person aufgehalten oder wo hält sich eine Person mit einer SIM-Karte in einem Netz auf. Das alles sind Optionen, die man von diesen Anbietern dieser Speicherlösungen sich dazu buchen kann. Und die haben andererseits dann auch wieder, werben sie sogar damit, dass sie mit den Strafverfolgungsbehörden und mit den Bedarfsträgern, nennt man das, also Institutionen im Staat, die einen Bedarf an diesen Daten haben, dass die damit hervorragende Beziehungen haben und auch die Schnittstellen und so weiter. Also dass, wenn irgendwie eine solche Behörde anfragt, die sich freuen, wenn dieses und jenes Produkt eingesetzt wird, weil da wissen sie, okay, die verhalten, da verhalten sich die Schnittstellen kompatibel mit den Systemen, die sie da zur Abfrage verwenden. Also das ist ein Produkt, was man sich einkaufen kann von mehr als einem Hersteller, auch wenn es da einen großen gibt, der das macht.
Die sind doch standardisiert, das ist natürlich sehr wichtig.
Genau, das ist standardisiert.
Kurze Verständnisfrage, ist das so, ich kaufe ein Produkt, hänge das bei mir rein und dann kontrolliere aber ich als Telekommunikationsanbieter das Produkt oder sind die dann noch als Dritter?
Das ist sogar so, dass
das ist du quasi eine Cloud-Lösung.
Dass du als Telekommunikationsanbieter, du brauchst das ja auch für Lawful Interception, also für Abwehrschnittstellen, weil da ist ja auch der die
das hört sich an wie ein Trojaner, den ich mir da einbaue.
Ja, aber einer, der zertifiziert ist.
Okay. Na, der hängt schon, also das sind schon Geräte in den internen Netzwerkstrukturen natürlich, aber die sind auch vorgeschrieben. Denn also du kannst ja als deutscher großer Provider natürlich nicht sagen.
Nee, aber nochmal, wer administriert dieses Gerät? Tut das der Telekommunikationsanbieter selber oder tut das die Firma, die das Gerät zur Verfügung stellt?
Das tut in der Regel die Firma, die das Gerät zur Verfügung stellt. Die beauftragst du damit, dass sie das Gerät dahin stellt. Die beauftragst du damit, dass sie das Gerät anpasst oder die Geräte anpasst und mit denen und deinen Technikern im Haus guckt man dann, dass man das eben integriert. Und das ist sogar so weit, dass bei Abhörmaßnahmen du als Netzbetreiber gar nicht erkennen können darfst. Erkennen können darfst. Also es muss dir unmöglich sein zu erkennen, welcher deiner Anschlüsse zu welcher Zeit von welchem Bedarfsträger abgehört wird.
Also wow. Natürlich manche Bedarfsträger, namentlich Geheimdienste zum Beispiel, die müssen nicht gegenüber oder die dürfen nicht bekannt sein gegenüber demjenigen, der die Kommunikationsdienstleistung erbringt.
Die Firma, die das Gerät, die weiß das schon. Also ich will nur sozusagen, auf der aktivistischen Ebene heißt das also, es gibt hier einen Datenberg, der grundrechtsrelevant ist und auf die nicht nur der Telekommunikationsanbieter, der es ja meistens weiß, weil das für die Technikabwicklung braucht, so, und auch nicht die Behörden, die Strafverfolgungsbehörden, sondern auch noch eine dritte Partei, nämlich die Technik zur Verfügung stellt.
Ich glaube, wir dürfen jetzt aber auch nicht, glaube ich, generalisieren, dass das immer überall so ist. Also mir sind auch Fälle bekannt, dass durchaus Strafverfolgungsbehörden zu irgendwo hingehen und sagen, hey, dieser Anschluss hier, da brauchen wir das, leite uns das mal aus. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an, oder?
Durchaus, ja. Aber da, wo das eben automatisiert ist, also ich kenne es aus den Anforderungsdokumenten, ist eben immer darauf geachtet, dass, wenn das automatisiert passiert, dann ist der Personenkreis, die auf die Liste der aktiven Maßnahmen Zugriff hat, möglichst klein, idealerweise null kann man natürlich nicht, aber eben möglichst klein zu halten.
Das stimmt, aber in so einem Unternehmen wissen es wirklich sehr, sehr wenig Leute, wer gerade überwacht wird. Ja.
Und wie teuer ist das?
Ja.
Naja, die haben keine Preislisten. Also
nee, stopp, Missverständnis. Ich wollte keine Hausnummer haben, sondern im Sinne von, wenn ich Telekommunikationsdienstleister bin, betreibe ich Infrastruktur. Infrastruktur kostet Geld. Das Ding kostet auch Geld. Ich will eher sozusagen so ein Verhältnis. Also habe ich dann 100%, also verdoppelt sich mein Aufwand oder ist es eher sozusagen so ein Peanuts oder ist es eher 10%, also im Sinne von, man muss schon Geld ausgeben, aber es ist schon auch verschmerzbar?
Na, ich würde schon eher sagen, das ist verschmerzbar, wenn man das nur in Geld betrachtet. Aufwand ist aber ein bisschen mehr als nur Geld. Also
naja, und das ist verschmerzbar. Also für einen Telekommunikationsanbieter ist das schon kein Ding, was sie gerne machen, weil von dem Geld könnten sie andere Infrastruktur oder günstigere Tarife oder was auch immer. Also für den Telco oder Internetanbieter. Gerade bei den geringen Margen, die es da teilweise hat, ist das schon gerne machen die das nicht.
Also man kann sagen sozusagen, es ist leistbar, aber es fällt durchaus auch schon ins Gewicht.
Genau, ja.
Es war anfangs mal eine riesige Debatte, das liegt ja auch daran, also die muss ich jetzt schon klar machen, in Deutschland haben sich die großen Internetdienstleister ja auch, vor allen Dingen auch der Verband ECHO, stark gemacht dafür. Die haben die Gerichtsurteile miterkämpft. Der in dem SpaceNet-Fall etwa, der zum EuGH ging und der erfolgreich war, hat sich auch der Verband hintergestellt. Also die sind jetzt keine Befürworter. Nee. Am Anfang war das auch mal eine Diskussion, ob das überhaupt bei den Providern gespeichert wurde. Warum das selbstverständlich sein sollte, dass die das bezahlen und so. Das
und war und auch die Frage genau, ob die Strafverfolgungsbehörden und Interessensträger denn vielleicht pro Maßnahme auch bezahlen dürfen, genau. Dass das Equipment da steht.
Also das ist schon auch eine lange Debatte. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es keine Nicht-Debatte ist, aber ich glaube in unserem Kontext, wo der doch immer eher um diese gerichtliche Entscheidung geht, um Verhältnismäßigkeit, ist es dann doch eher nicht so eine Priorität, ja, genau, in der Diskussion, würde ich sagen. Technisch, ja, du brauchst ja auch Leute und so. Also das ist ja nicht nur das Equipment, du musst das auch so 24/7 zur Verfügung stellen. Das ist ja auch, da hängt auch Wochenendarbeit dran und so. Das will ich so nur nicht. Ne?
Genau, aber so dann. Ja.
Ich glaube, das, was Constanze sagt, ist nochmal ganz wichtig, dass man das auch als Hörer und Hörerin zusammenbekommt. Bei Vorratsdatenspeicherung geht es immer so darum, dass der Staat sagt, du musst das tun und du hast keine andere Wahl, weil wir verpflichten dich dazu. Was natürlich immer wichtiger geworden ist, auch durch den Wandel der Kommunikation in den letzten Jahren, was Constanze gesagt hat, ist, dass Strafverfolgungsbehörden natürlich zudem auch Anfragen bei Unternehmen, die gar nicht verpflichtet sind, aber die trotzdem Daten haben. Du hast eben das Beispiel irgendwie, E-Mails werden werden getauscht. Wir alle nutzen WhatsApp und so weiter. Auch bei WhatsApp kann natürlich eine Strafverfolgungsbehörde fragen, sag mal über diese Telefonnummer, mit wem hat der denn eigentlich irgendwelche Nachrichten und so weiter hin und her geschrieben. Das sind auch Vorratsdaten in dem Sinne. Technisch genau gleich. Die sind auch gespeichert, nur sozusagen, sie sind aus kommerziellen Gründen einfach da und werden natürlich abgefragt. Und das ist jetzt nicht Teil dieser Debatte, aber wird natürlich in der Strafverfolgungspraxis auch sehr, sehr rege gemacht mit zunehmendem Eifer.
Und was da an Daten gespeichert werden, also das muss man sich mal klar sein, bei WhatsApp tauscht man sein Telefonbuch gegen das Privileg, diesen Dienst zu nutzen. Das heißt, denen liegt dein komplettes Telefonbuch vor in Klartext.
So, ich habe gerade schon Runzel beim Satz, wir alle nutzen WhatsApp. Das ist nicht ganz richtig, aber es ist natürlich sozusagen Megabyte.
Statistisch stimmt
das. Megabyte.
Das Schlimme ist, ich benutze es nicht, weil ich den Deal, mein Telefonbuch gegen eine Kommunikationsdienstleistung einzutauschen, wo ich noch nicht meine Telefonnummer für hergeben muss, weil es gibt Threema. Aber selbst wenn ich das nicht nutze, ich kenne ja sehr viele Menschen, die meine Telefonnummer in ihrem Telefonbuch haben.
Also
die haben
gar nicht
umgekehrt quasi ein Rückwärtstelefonbuch. Wer kennt alles diesen Nippler und seine Telefonnummer?
Ich jetzt sozusagen letzte Frage nochmal zu diesem technischen Ding und auch zum Budget, damit wir dann wieder zu den Speicherfristen zurückkommen, ist, es ist also finanzieller Aufwand, der ist leistbar, fällt aber durchaus ins Gewicht. Wie viel schlimmer wird das, wenn man es länger speichert? Also ist zum Beispiel, wenn ich statt 6 Monate in ein Jahr speichere, ist das eine Verdopplung der Kosten oder ist das dann so, Festplatz kostet nichts, das ist dann auch egal?
Das ist ja auch eine Funktion des Volumens, was man an Daten durch sein Netz schiebt. Und allein auf der Basis haben wir in den letzten Jahren eine Verringerung der gespeicherten Daten gesehen, also der Daten, die Netzbetreiber für Analysezwecke speichern, um eben auch Missbrauch im Netz, also im Sinne von technischer Missbrauch an Kommunikationseinrichtungen, weil eben das Volumen auch immer mehr wird an Daten, die da anfallen.
Also aber du hast die Frage nicht beantwortet. Also wird der finanziell wirtschaftliche Auswand relevant höher, wenn ich die Speicherung der Metadaten verlängere? Oder ist es, wenn es eh schon mal eingerichtet ist, dann ist sozusagen ein Mehr an Daten fällt nicht so sehr ins Gewicht? Also um es platt zu sagen, wenn ich mir einen Computer kaufe, dann gebe ich da im Zweifel irgendwie sowas zwischen 1.000 und 1.500 Euro aus, wenn er halbwegs aktuell ist. Wenn der nochmal eine doppelt so große Festplatte braucht, fällt jetzt nicht mehr so richtig doll ins Gewicht. Das ist die Frage, die ich quasi stelle. Also ist das Einrichten das Teure und der Speicherplatz dann eher egal oder ist längere Speicherfrist nochmal relevanter zusätzlicher Aufwand?
Naja, zunächst sind das sehr teure Computer, die man da einsetzt. Also einer der Marktführer verbaut da meines Wissens Oracle-Server. Da kann sich jeder selber ausrechnen, welche Preisklasse das ist und teuer dann da entsprechend
Niemand außer dir kann sich ausrechnen, was ein Oracle-Server kostet. Sag kurz eine Hausnummer, wenn du schon dabei bist.
Wenn du fragen musst, dann ist es zu teuer.
Okay. Das ist schon, also
reden wir fünfstellig?
Ja.
Für einen
mindestens
mal. Okay, verstehe.
Ja. Hm? Gut. Also eine hohe fünfstellige Summe.
Ja, okay, gut. Also das ist die Anschaffung und dann?
Nein, wie gesagt, ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber mehr ist halt mehr und es wird immer mehr dadurch, dass mehr Last auf den Netzen ist.
Also vielleicht, also ich finde, er hat die Frage insofern beantwortet, dass die Telekommunikationsanbieter natürlich ein Interesse hatten, dieses Volumen zu reduzieren, einfach weil es immer teurer wird. Ja. Mhm. Denn wir reden in den 20 Jahren über ungefähr eine Verachtzigfachung des Volumens. Das ist ja sehr enorm, was die Leute produzieren. Die haben natürlich Interesse davon, klar. Und du musst es auch immer zusätzlich sichern. Bei längeren Zeiträumen kannst du das nämlich nicht mehr so, du kannst das nicht für so einen kurzen Zeitraum irgendwo lassen, sondern du musst dir dann echt ein Konzept machen für eine längere Speicherung, wohin unter IT-Sicherheitsbedingungen, die du zu gewährleisten hast. Also dann ist ja auch nochmal so ein Kostenfaktor. Also das ist schon unangenehm.
Das sind ja auch nicht irgendwelche Daten, sondern das sind Daten, auf die man möglichst aufpassen muss.
Ja, unbedingt.
So.
Also.
Okay. Also gut, was ist denn jetzt mit den Speicherfristen?
Ja, wir haben ja noch gar nicht über die Speicherfristen im Urteil gesprochen. Da habe ich natürlich, also wie ihr euch das vorstellen könnt, das war das Erste, wonach ich suchte. Ja. Und tatsächlich haben sie nichts dazu drin. Sie sagen, man muss es auf das absolut Notwendige beschränken. Das ist so ein Terminus, den die jetzt oft drin haben, der schon seit 2020
etabliert. Das heißt, da kann man sich dann fantastisch wieder vor Gericht drüber streiten, was das bedeutet?
Ja, das ist tatsächlich, also da steht keine Wochen oder Monate oder sonst irgendwas drin, sondern nur das absolut Notwendige. Das ist wie so eine Art Phrase mittlerweile. Mhm. Und das war natürlich auch so ein Teil der Kritik, ja.
Es war doch, glaube ich, das wirst du besser wissen, aber ich glaube, bei dem 2010er Urteil des Verfassungsgerichts war es doch auch so, sie haben gesagt, 6 Monate ist zu lang, aber sie haben jetzt auch nicht gesagt, aber 3 gingen oder so, ne?
Aber das ist ja auch, da hatten sie ein konkretes Gesetz, da stand ja was und hier ist es ja nicht ganz so, weißt du? Also man sollte das auch nicht so den Gerichten überhelfen, ja, letztlich, also
das wir Gesetz, führen eine Debatte Gesetz, darüber der in Gesetzgeber sollte Gesetz geben, meinst du nicht, das Gericht?
Naja, okay, dann sind wir jetzt mal auf einer anderen Ebene. Das ist die erste Plenumsentscheidung des EuGH. Plenum bedeutet, dass die große Kammer, die haben verschiedene große Kammern bei diesem Gericht, dass die sich nicht einig wurde. Also sie haben das Plenum von allen 27 EuGH-Richtern für dieses Urteil herangezogen. Das ist ein Novum. Das ist schon dick.
Da muss ich gleich so eine Detailfrage mal stellen, weil ich habe schon die öffentliche Wahrnehmung so wahrgenommen wiederum, dass das schon was Neues ist, was da passiert ist. Und dann wurde auch immer darüber spekuliert, wie ist das zustande gekommen? Und dann gibt es natürlich so, naja, also im Prinzip, wenn man sich das anguckt, dann kann man über die Jahre schon feststellen, dass das abzusehen war, dass das irgendwie so sagen die einen und die anderen sagen so, naja, das hängt schon auch damit zusammen, wer beim EuGH da gerade Berichterstatter ist, glaube ich, das richtige Wort ist. Gab es da
Generalanwalt heißt er da.
Genau, gibt es da so eine Art Personalwechsel, der da? Also woran lag es, dass die jetzt quasi umgeschwenkt sind?
Dazu muss man sich, glaube ich, eins klar machen. Das eine ist, deutschlandweit haben wir eine Debatte über die Vorratsdatenspeicherung. Anderswo ist das überhaupt nicht der Fall. Mhm. Wir haben eine ganz große Mehrheit in Europa, die ja auch beim EuGH abgebildet wird über die Richter, die überhaupt nicht streitet über die Vorratsdatenspeicherung. Das ist echt ein Unterschied. Dann, also ich denke, steht der Tropfen höhlt den Stein. Die nationalen Regierungen in Europa haben weitgehend ignorant gegenüber den EuGH-Urteilen agiert. In Deutschland ist das was anderes, ja. Aber die trommeln unablässig, obwohl es diese vielen Urteile gab. Ich habe die vorhin genannt, ja, 14, 16, 20 und jetzt wieder. Ja, die trommeln wie die Blöden. Wir haben bei Netzpolitik zum Beispiel den Diplomatenbericht öffentlich machen können, der die Haltung der verschiedenen EU-Staaten zur Vorratsdatenspeicherung darstellt und die wollen das alle. Wir sind eine der wenigen Länder, wo das anders ist. Und da muss man schon sagen, da halten die vielleicht auch nicht immer stand. Aber trotzdem haben sie letztlich diese Tür nur ein sehr, sehr kleines Stück geöffnet. Also für mich ist das Trommeln trotzdem nicht erfolgreich gewesen.
Ich bin immer noch in der Einschätzung unklar, ne? Also weil du sagst, sie haben die Tür nur ein kleines Stückchen mehr geöffnet, aber die Tür ist halt jetzt offen und vorher war sie zu?
Nein, auch schon nicht. Nein. Okay. Sie haben Vorratsdatenspeicherung im Prinzip ja erlaubt für schwere Kriminalität, wenn sie auf das absolut Notwendige beschränkt ist, auch schon in einem früheren Urteil, was die IP-Adressen angeht.
Ich glaube halt, die Frage ist immer so ein bisschen, wollen wir das jetzt juristisch bewerten oder wollen wir überlegen, was heißt das für den politischen Diskurs so? Und für den politischen Diskurs ist das, glaube ich, schon eines der wichtigsten Urteile der letzten Jahre, genau, weil es eben nicht nur im Kern, Konstanze, darum geht, was steht da juristisch für juristische Feinheiten drin, sondern wie wird es genutzt als Argument in der politischen Diskussion? Und schon das letzte EuGH-Urteil, wo es um schwere Kriminalität ging, war für die Befürworter derjenigen in Deutschland, die das wollen, die Vorratsdatenspeicherung wollen, das ganz klare Argument, um die Ampel vor sich hertreiben zu können und einfach sagen zu können, der EuGH hat gesagt, es geht. Und auch da steht eigentlich drin, dass es nur unter sehr bestimmten Bedingungen geht. Aber es wurde dann sozusagen kommunikativ so verpackt, hey, der EuGH sagt, es geht, ihr macht es nicht. Ihr lasst also sozusagen willentlich zu, dass Kriminalität nicht aufgeklärt werden kann. Und das ist schon, ich glaube nicht, dass das mit dem Urteil besser wird. Ich glaube, das wird eher mehr.
Also du kannst es noch ein drittes Mal sagen. Du hast vorhin im Prinzip schon gesagt und Markus hat es auch gesagt, ich teile das nicht. Natürlich gibt es vor den Befürwortern hier ein Interesse zu sagen, dieses Urteil macht einen Unterschied. Aber in der Sache ist es gerade kein Dammbruch. Ich finde dieses Framing falsch. Es wurde jetzt hier gemacht, unmittelbar nach dem Urteil. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, bei den vielen Juristen, die sich damit beschäftigen, die sich jetzt darüber beugen werden, die ja teilweise auch schon gemacht haben, dass die Einschätzung ein bisschen anders sein wird. Ändert aber nichts an den politischen Forderungen, das stimmt schon. Aber dann ist der Dammbruch eigentlich schon vorher gewesen, nämlich zu sagen, ein bisschen Anlass
genau, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Ja. Ja, genau. Aber also, nicht in diesem Urteil jetzt vom 30. April.
Aber das möchte ich noch einmal so sagen, also ich möchte noch einmal nachfragen im Sinne von, also ich verstehe das einerseits, ne, dass eigentlich der Dammbruch schon früher war, wenn man sagt, also Vorratsdatenspeicherung gibt's so. Also dann ist ja der Drops gelutscht, könnte man sagen, weil dann geht es nur noch um die Anwendung. Ne? Also was macht man dann damit? Und da deswegen verstehe ich sozusagen deine Einschätzung nicht ganz. Also ich kann sie juristisch nachvollziehen, dass man sich hinstellt und sagt, also das Urteil, das ist so eng fokussiert, da lässt sich nichts draus ableiten. Ich hätte gedacht, dass es eben, also selbst wenn man diese Einschätzung teilt, würde ich denken, es gibt aber das Signal, wenn du dich nur genug anstrengst in der Art und Weise, wie du deine Gesetze formulierst, dann kannst du es halt für alles verwenden, wenn selbst Falschhering geht. Ja. Das ist halt so, das wäre meine Angst jetzt. Und aber das siehst du nicht.
Naja, das würde ich schon auch so sehen, wenn ich jetzt auch diese Trommelfeuer über die Jahre und die vielen nationalen Gesetze und so, die ja auch beschlossen wurden zwischendrin sehe. Aber für diesen konkreten Fall stimmt es halt auch schlicht nicht, weil das so ein uraltes Gesetz ist. Das ist halt ein 2010er Dekret, ja. Also, ne, trotzdem hat natürlich diese politische Trommel eine Wirkung. Ja. Und da sitzen halt auch Vertreter von Europa, die andere Haltung haben, als sie hier üblicherweise sozusagen im öffentlichen Diskurs sind. Aber dennoch sozusagen die grundsätzliche Haltung ist anlassloses, verdachtsloses Massenspeichern europarechtskonform. Da ist die Antwort immer noch nein. Es gibt ein paar Ausnahmen, ja, das steht auch in diesem Urteil so drin. Du kannst sozusagen nicht einfach massenhaft bevölkerungsweit speichern, aber sie machen halt gewisse Einschränkungen. Sie sagen, unter diesen und jenen Umständen, wenn zum Beispiel keine Rückschlüsse auf das Privatleben möglich sind, also keine Profilierung, kannst du das aufs absolut Notwendige beschränkt tun. Weißt du, das ist doch ein Unterschied.
Also sozusagen, woran ich scheitere, ist sozusagen der für mich in meinem Gehirn, Entschuldigung, noch nicht aufgelöste Widerspruch, dass man anscheinend da auslesen kann, dass es im Grundsatz nicht okay ist, aber es passiert halt trotzdem. Und wie das zusammenpasst, das verstehe ich nicht.
Die Einschränkung ist, wenn du in diesen Datenpool nur für einen sehr, sehr, sehr kleinen Grund automatisiert reinschaust, dann kannst du diesen Datenpool anlegen.
Und wenn du dabei ausschließen kannst, dass es auf dieses Privatleben Einblicke in das Privatleben der Betroffenen gibt.
Ja genau, aber du hast ja die ganze Zeit die Formulierung benutzt sozusagen, es ist grundsätzlich nicht erlaubt, diese Datenspeicherung anzulegen, aber die passiert ja.
Vielleicht verstehst du auch dieses Wort grundsätzlich anders. Damit meinen die Juristen, es ist nicht okay und dann kommt so ein Aber und sie haben im konkreten Fall dann diese oder jene Regelung, die eben doch erlauben. Das ist nicht grundsätzlich im Sinne von nein, 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 da darfst du nicht, sondern das ist erstmal nicht okay, aber für diese oder jene spezielle Regelung kann man das auf das absolut Notwendige beschränkt tun. Also vielleicht hängst du da zu sehr an der Alltagssprache und bist nicht sozusagen diese juristische.
Das ist korrekt, dafür bin ich ja hier.
Ich bin auch kein Jurist, ich habe nur schon so oft diese Urteile gelesen.
So, okay, dann wir müssen jetzt noch zwei Dinge klären. Das eine ist, und das klang ja schon an, aber ich hätte gerne, dass es nochmal expliziert, was wird das für politische Folgen in Deutschland haben? Also wird jetzt jemand ankommen und sagen, auch wenn es vielleicht juristisch keinen Sinn macht, hey, lass mal Vorratsdatenspeicherung machen und danach sprechen wir über die Alternativen. So,
ich weiß nicht, ob wir heute noch zu den Alternativen kommen. Ich glaube nur, dass alle Daniels Linie fahren werden. Es hat sich auch sehr festgesetzt, das Urteil ist so kommentiert worden, alle werden sagen, hier geht doch jetzt irgendwie.
Ja, man könnte es so formulieren, selbst als klare Absagen gab von den Gerichten, das geht nicht und mhm. sozusagen die Kommentierung war, ist ausgeschlossen, gab es trotzdem eine Fraktion, die gesagt hat, brauchen wir aber trotzdem. Mhm. Und diese Fraktion wird ja jetzt nicht sagen, wo die Tür ein bisschen aufgeht, ah, jetzt wollen wir nicht mehr, sondern mhm. wird natürlich eher benutzt, um zu sagen, naja, im Prinzip das, was wir jetzt schon haben, die Gerichte erlauben es, liebe Bundesregierung, warum macht ihr es nicht? Ihr jeden Tag passieren Straftaten und ihr könntet es eigentlich abstellen. Das ist sozusagen der politische Druck, der gerade aus der Opposition aufgebaut wird.
Darf ich nochmal Quick Freeze sagen?
Ja, da kommen wir ja gleich zu.
Nein, doch, vielleicht passt jetzt aber gerade, sonst kann man nicht über die Einigung reden, die gerade besteht.
Ich wollte noch kurz gefragt haben von den großen Parteien, die im Bundestag sitzen, von den großen, größeren demokratischen Parteien, die im Bundesrat sitzen, gibt es da, kann man das klar verorten, irgendwie für Gegenvorratsdatenspeicherung? Oder
Das Bundeskastenweißbrot möchte Quick Freeze.
Bundeskastenweißbrot?
Nein, ich glaube,
Leute, jetzt mache ich es ab. Was sagt die CDU dazu? Ja, nee, die Union.
Ich glaube, man kann jetzt nicht immer bei jeder Partei vielleicht gibt es immer mal eine Person, die da irgendwie sagt, ich würde es anders sehen, aber ja, im Wesentlichen kann man sagen, die Linke, die Grünen und die FDP sind eher bis klar gegen die Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Bei der Union kann man sagen, die sind eher bis klar dafür. Und bei der SPD kommt es schon relativ stark an, zu welchem Politikfeld arbeiten die Leute. Also die Innenpolitiker der SPD sind eher dafür. Dann gibt es aber auch wirklich viele bei der SPD, die sagen, das geht mit uns so nicht. Genau, und deswegen ist gerade, einfach weil wir im Moment eben Grün und FDP in der Bundesregierung haben, war da relativ klar, steht ja auch im Koalitionsvertrag, so eine Vorratsdatenspeicherung wird es nicht geben, sondern eben Quick Freeze. Aber meine persönliche Meinung ist schon, dass sollte die Union in die Bundesregierung kommen mit einer SPD, also wenn es wieder eine GroKo gäbe, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass eine Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt würde.
Also Menschen mit Vorbehalten gegenüber Grundrechtseinschränkungen in der SPD, die haben die grundsätzlich schon immer mit argem Bauchweh, aber dann doch mit.
Ja, genau. Also ich meine, Heiko Maas hat sie damals eingeführt, der war SPD-Justizminister. Also
naja, aber sie haben schon unterschrieben, Daniel hat erwähnt, sie haben es unterschrieben im Koalitionsvertrag, keine anlasslosen Massenspeicherung.
Naja, aber kommt ja auch wieder zu Wahlen. Also von daher, mal sehen.
So. Spannend wird sein, wenn wir sowas wie Schwarz-Grün oder so bekämen, weiß man ja nicht, aber falls, dann wäre schon interessant, schaffen es die Grünen, sich dann da zu widersetzen, weil für die Union ist das schon ein richtig wichtiges Thema.
So, aber es gibt Alternativen.
Quick Freeze. Also,
Verbrecher fangen im Internet mit Quick Freeze. Das klingt wie so ein geiles Produkt. Was ist das?
Naja,
Nibbler hat so viel Quick Freeze, eigentlich muss er erst doch jetzt erklären, oder?
Den Punkt, den ich aufmachen wollte, ist, dass es bei der Speicherfrist halt ein Kontinuum gibt und dass auf der einen Seite des Kontinuums eben dieser Quick Freeze, dass es die kürzestmögliche oder kürzest vorstellbare Speicherdauer ist. Nämlich so lange, wie das beim Provider anfällt. Und das finde ich halt eine spannende Diskussion, weil eigentlich fallen diese Daten zwar an, aber es gibt immer weniger Gründe, diese Daten aufzuheben. Deswegen bin ich mir nicht sicher, inwieweit der diskutierte Quick Freeze,
also warte mal, stopp, von wie vielen Tagen reden wir da? Du kannst jetzt nicht sozusagen, wenn ich frage, was ist Quick Freeze, mit der Kritik an Quick Freeze anfangen, sondern was ist denn Quick Freeze?
Das war nicht die Kritik an Quick Freeze, die kommt noch. Quick Freeze ist das Einfrieren der vorhandenen Daten. Also genau, das, was die sozusagen technisch wegspeichern. Vorhin hat der Nibbler ein bisschen ein paar Details gesagt, dass die eingefroren werden ab dem Zeitpunkt, wo ein Strafverfolger sagt, na, die hätten wir gerne. Und dann muss nochmal ein Richter drüber gucken. Und wenn der sagt, der ist hier wirklich ein ernsthafter Verdacht, dann werden die übergeben.
Aber
und ab dem Zeitpunkt in die Zukunft kann man dann auch sagen, man möchte jetzt Daten speichern aus dem und dem konkreten Grund. Das ist ja heute schon möglich.
Aber stopp, Moment. Wir haben ja, also wenn ich das jetzt als Alternative zur Vorratsdatenspeicherung höre, hört es für mich an, es gibt in Deutschland einen Schalter und wenn also jemand dann sagt, Quick Freeze, dann liegt der Schalter umgelegt, dann ist einfach mal wird überall Daten gespeichert. Ich hätte jetzt für sinnvoller gehalten, wenn man sagt Quick Freeze, dass es dann, man hat schon einen Verdacht, also es betrifft dann einen Anschluss oder einen Anbieter oder ein Aha.
Ja, das ist natürlich nicht für die gesamte Bevölkerung, ne, sondern das ist wirklich so, stell dir vor, es müssen ja auch nicht, also es gibt eine Beleidigung oder so im Netz, die vielleicht eine schwere Straftat erfüllen würde, warum auch immer. Mhm. Und dann weißt du aber nicht, wer steckt eigentlich hinter diesem Facebook-Account. Dann kann es sein, dass du als Strafverfolgungsbehörde im Moment das Problem hast, weil einfach manche Abläufe noch relativ lang sind, dass du in diesen 2-3 Tagen, was wenig klingt, aber das genau die Zeit ist, wo vielleicht Daten aus technischen Gründen beim Netzbetreiber gelöscht würden. Mhm. Dann kannst du eben diesen Button drücken, mal verbildlich gesagt, und sagen, wir haben da vielleicht was, wir möchten uns das im Zweifel angucken und sozusagen die Formalie erreichen wir.
Aber nach. Das heißt, ich müsste schon sozusagen eine IP-Adresse wissen.
Genau, ja, also zumindest brauchtest du musst irgendwas haben, wo du auf jemanden zugehst und sagst, wir müssten zu diesem, wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, das ist ja immer bei Vorratsdatenspeicher und das wollte ich eben schon einmal gesagt haben, es geht nicht so sehr darum, wir sehen da die Konstanz und wir wollen wissen, was die so alles tut, sondern der Standardfall bei Vorratsdatenspeicherung ist eher, wir wissen nicht, wer dahinter steckt und sag du uns bitte, wer steckt hinter diesen technischen Daten. Mhm. Das ist eigentlich der Anwendungsfall.
Genau, aber das heißt sozusagen, für Quick Freeze brauche ich ein Telekommunikationsdatum. Also weil du gerade gesagt hast, Facebook-Account. Ne?
Du brauchst grundsätzlich, um mit der VDS irgendwas anzufangen, Kommunikationsdatum. Das ist die Übersetzung von einem Kommunikationsdatum in eine Person.
Nee, genau. Aber ja, nee, der Klassiker wäre dann, du fragst bei Facebook, wer hat sich mit welcher IP-Adresse wurde sich da eingeloggt, dann kriegst du die IP-Adresse und dann musst du ja wiederum zum Netzbetreiber rennen und sagen, wer nutzt die
denn gerade? Genau, das war mir wichtig, sozusagen gerade noch klarzustellen, weil du musst.
Aber ein bisschen genauer müssen wir schon sein. Also, weil alle Beispiele sind jetzt, also liegt ein Gesetzentwurf dafür vor. Das heißt, der ist zwar schon ein bisschen älter, der ist von 2022, also ne, und da soll es auch einen neuen geben und da werden sie vielleicht ein paar andere Sachen machen, aber es bezieht sich jetzt nicht unbedingt nur auf so ein spezifisches Ding. Es kann schon auch einen größeren Rahmen Einfrierung geben.
Was heißt größerer Rahmen?
Naja, man könnte ja auch sagen, ich brauche zum Beispiel mal die Daten von bestimmten Funkzellen oder so. Also der muss jetzt nicht so klein sein. Es gibt auch Kritik an dem Quick-Freeze-Verfahren aus bürgerrechtlicher Sicht.
Nee, aber stopp. Den Scope erstmal erklären, also die Ausweitung. Also, entweder hast du ein konkretes Telekommunikationsdatum oder du kannst es weiterfassen. Das Weiterfassen ist zum Beispiel eine Funkzelle. Ist es auch ein kompletter Telekommunikationsanbieter oder ein Stadtteil oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, je nachdem, was du für eine Straftat verfolgen wirst und wozu sagen dein Ansatz ist. Du kannst erstmal sagen, ich will auch mehr Daten einfrieren. Mhm. Und daran macht sich jetzt die Kritik fest. Ja.
Aber es ist sozusagen beschränkt auf Telekommunikationsanbieter. Also sie sagen nicht, also man könnte ja auch sowas machen, wie dass man bei sozialen Netzwerken sagt, du musst eine gewisse Weile vorhalten, welche IP-Adressen sich auf den Account connected haben oder so. Aber es geht nur um die wirklich die technische Infrastruktur, Telekommunikation. Okay, gut, danke. Genau. Kritik.
Und die Basis im Wesentlichen schon. Also es gibt Verbände von Berufsgeheimnisträgern, die natürlich da sagen, also im Detail müsste man da schon nochmal drauf schauen, weil wir bestimmte Berufsgruppen haben, die klassische Berufsgeheimnisträger sind und da müsste man vielleicht ein paar Ausnahmen machen, ja, bei der Einfriererei, weil dann meine Mandanten zum Beispiel, wenn ich ein Anwalt bin oder meine Quellen als Journalist in einer besonderen Gefährdung ausgesetzt sind, ja. Aber also ein zweistufiges Verfahren zum Beispiel, also wer prüft, ob dieses Einfrieren auch okay war, sowas.
Aber das heißt ja eigentlich sozusagen, dass man, also wenn diese Kritik stattgegeben werden würde, würde das ja wiederum bedeuten, du kannst dann das nicht mehr machen, dass du eine Funkzelle einfrierst, weil dann hast du ja im Zweifel diese Leute dabei.
Wie gesagt, also das ist eher so ein rechtliches Ding. Wer guckt da drauf und prüft, ob es okay ist? Also es geht erstmal um die Schnelligkeit. Wir haben das noch nicht erwähnt. Also die ganze Vorratsdatenspeicherungsdebatte geht auch immer darum, dass diese Daten flüchtig sind in diesem Sinne von Strafverfolgern. Leute müssen schnell handeln, um Daten, die irgendwo beim Telekommunikationsanbieter vorliegen, einfrieren, festhalten, haben zu können. Und Quick Freeze soll genau das leisten. Erstmal schnell einfrieren, aber wichtig ist natürlich für das Gesetz, wie ist es ausgestaltet danach? Wer entscheidet, ob die wirklich in großen Mengen dann auch weitergegeben werden?
Frage. Diese Kritik, bestimmte Berufsgruppen sollen da ausgeschlossen werden. Bezieht sich das darauf, dass deren Daten gar nicht erst gespeichert werden dürfen? Oder bezieht sich das darauf, dass wenn die, keine Ahnung, aus Versehen oder im Treibnetz irgendwie mit, also Mobilfunkzelle irgendwie wurde komplett gequick-freezed und sagt die Kritik dann, ihr müsst erstmal gucken und wenn dann Geheimnisträger, dann müssen die rausgenommen werden und dann dürft ihr die Daten erst benutzen?
Das ist die ganz große Kritik, das, wo ich sage, wenn wir anlasslose Massenüberwachung wollen, dann müssen wir uns eingestehen, dass es niemals ein perfektes Verfahren gibt, um bestimmte Individuen, die wir eigentlich schützen und rausnehmen wollen, da rechtssicher rausfiltern können. Denn entweder wir haben diesen Ansatz erstmal alles und dann ist es ja nur möglich, bestimmte Leute rauszufiltern, wenn ich die irgendwie entweder kennzeichne bei der Erfassung, das ist dein Punkt so, ja, ganz ehrlich, das will ich nicht. Also ich will jetzt nicht, dass irgendwie an meiner Handynummer ein digitales Wimpel hängt, der ist übrigens Journalist und redet mit interessanten Leuten, auf gar keinen Fall. Das heißt, es wird dann eher klassischerweise darauf kommen, naja, wenn man die Daten abfragt und man erkennt dann, oh, das sind hier irgendwie schützenswerte Personen, dann dürfen wir die vielleicht doch nicht herausgreifen. Das klingt juristisch immer ganz toll. In der Praxis ist das, sorry, totaler Bullshit. Mhm. Also da guckt jemand drauf und die haben doch mit der Materie nichts zu tun. Du kannst doch jetzt nicht von Leuten bei einem Netzbetreiber verlangen, dass die noch eine juristische Prüfung machen. Ist der Journalist, ist der irgendwas und das rechtssicher und so weiter. Das glaube ich einfach nicht. Also dem will ich einfach nicht vertrauen. Also natürlich könnten wir das aufhalten, aber das ist einfach etwas, wo ich sage,
das ist nicht zu leisten.
Das ist nichts, wo ich als Journalist dann sage, ach so, wenn so ist, dann ist doch nicht so schlimm. Dann vertraue ich doch wieder auf den Quellenschutz. So, das mag man dann alles so tun, aber das ist nichts, wo ich von meiner grundsätzlichen Kritik dann für meine Berufsgruppe abweiche. Also das mag dann vielleicht den Schaden etwas begrenzen in dem, was man geht. Aber indem man sich entschieden hat, wir machen diese anlasslose Massenüberwachung, müssen wir uns klar sein, dass dort immer Kollateralfälle, Schäden rauspurzeln werden, die wir nicht komplett wegfiltern können.
Hm. Naja, man muss eins hinzufügen. Selbstverständlich, und das müssen auch, das ist geltendes Recht, Provider, die Anforderungen kriegen, zum Beispiel zum Abhören, müssen prüfen. Sie tun das nicht immer so, aber es gibt auch eine rechtliche Prüfung bei allen großen Providern, ob diese Anforderungen, die die kriegen, rechtmäßig sind. Mhm. Aber was im Gesetz stehen soll, ist ja nicht, zumindest nach dem Entwurf, der ja, diskutiert wurde, der ja auch nochmal anders wird, aber ist ja nicht, dass die Provider das tun sollen, sondern soll ja ein Richtervorbehalt sein. Und dem Richter würde ich schon zumindest erstmal anders vertrauen als irgendeinem Justiziar in der Telco.
Der Richter sagt Quick Freeze ja oder nein, oder der guckt sich die Daten an und sagt, welche davon verwendet werden?
Nein, also der sagt, ob die eingefrorenen Daten, ob sozusagen,
das glaube ich nicht, Konstanze. Klassischerweise ist es so, dass eine Ermittlungsbehörde sagt, hier ist ein Vorfall, hier geht es um das Delikt, wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, glauben aber, das ist hier schwere Kriminalität oder was auch immer und die Rahmenbedingungen passen, dass wir die Daten sehen. Dann sagt der Richter, stimmt, sehe ich auch so. Und dann kriegt aber die Strafverfolgungsbehörde die Daten. Da sagt jetzt nicht nochmal ein Richter und geht durch und guckt und dann sagt, dann googelt er die Personen, die da irgendwie rauskommen und sagen, oh, Moment mal, sind ja Leute, die investigativ arbeiten oder die irgendwie Therapeuten sind und so. Und da das ist der Punkt, glaube ich.
Im Zweifel gar nicht die Zeit dafür, gerade wenn ich mir anschaue, wie das mit dem Richtervorbehalt funktioniert. Das sind Sekunden im Zweifel, die da auf den Vorfall gehen. Und da sind wir dann auch wieder bei der Kehrtwende von eben der Frage, worauf ich mit dem Quickfix hinaus wollte, mit der Zeit. In dem Moment, wo wir überlastete Behörden haben, die im Zweifel Wochen später auf Daten zugreifen wollen, alleine dadurch entsteht ja schon der scheinbare Bedarf für die Vorratsdatenspeicherung, wären die nicht dermaßen überlastet. Wäre eine Quick-Freeze-Lösung für die problemlos ein tägliches Werkzeug, mit dem sie arbeiten können, mit dem sie sagen können, diese Daten hätten wir jetzt gerne, bitte mal kurz festhalten, Dankeschön. Und da bräuchte man dann gar keine.
Und alle Alternativen haben genau diese Schnelligkeit im Fokus.
Ja. Gibt es noch andere?
Ja, wir haben also gestern, es gab in Berlin eine große Konferenz, wo über diese unter anderem anlasslose Massenspeicherung und die Alternativen gesprochen wurde. Und da geht es vor allen Dingen, also für mich jetzt etwa noch um die Login-Falle. Das ist auch so ein Mittel, können wir jetzt sicherlich nicht im Detail erklären, aber wo man schnell möglichst jemand handeln will, um ihn in eine Falle zu locken. Also etwa, wenn es um Beleidigung geht oder um Rechtsverletzung und so. Also es gibt schon Alternativen.
Also du musst trotzdem kurz sagen, was ist eine Login-Falle? Das hört sich an wie so ein Scam. Ich setze eine Webseite auf und versuche, dass sie sich da einloggt?
Ja, nein, du versuchst kein Scam aufzusetzen, sondern du versuchst jemanden festzunageln und zu warten, bis er sich das nächste Mal einloggt, also ihm eine Falle zu stellen. Das ist ein bisschen komplexeres Konzept, aber
das gilt dann auch sozusagen für Plattformen und nicht nur für Telekommunikationsanbieter.
Ja, und vor allen Dingen ist es aber wiederum die Schnelligkeit. Und da müssen wir in der Diskussion, glaube ich, hin. zu sagen, wir sind irgendwie in der Neuzeit, die müssen schnell reagieren, ansonsten droht uns diese anlasslose Massenspeicherung. Denn nur wenn die schnell agieren können, können die mit anderen Maßnahmen eine ordentliche Strafverfolgung machen.
Aber das ist schon ein ganz wichtiger Unterschied zu früher. Ne? Wir reden nicht mehr darüber, dass wir keine Überwachungsschnittstellen im Netz haben wollen.
Also ich war noch nie ein Strafverfolgungsverhinderer, falls du das sagen wolltest.
Es gab früher durchaus die Argumentation und die Position, dass man sagt, wir wollen keinerlei Vorratsdatenspeicherungsähnliche Konzepte haben, weil das immer ein Einfallstor ist für anlasslose Massenüberwachung.
Und man kann auch die grundsätzliche Frage aufmachen, wollen wir Geheimdienste in unserem Staat tragen, die was Positives zu bei oder nicht? Also da kann man alles grundsätzlich diskutieren.
Ich glaube, was sich ja schon geändert hat, ist einfach diese Schnelligkeit, die jetzt auch einfach technisch viel mehr möglich geworden ist. Und was mir in den Recherchen zur Pedikriminalität, was mir nicht einleuchtet, ist, es gibt das sogenannte NCMEC-Verfahren. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn du ein großes Social Network zum Beispiel in den USA bist, dann hast du die Pflicht, wenn du automatisiert siehst, da werden irgendwie Missbrauchsdarstellungen geteilt. Das wird so automatisiert mit Hashen geprüft und dann wird das auch sozusagen die IP-Adresse gesammelt von den Leuten, dann wird das so in die Welt verteilt sozusagen. Wenn klar ist, es ist eine IP-Adresse wahrscheinlich aus Deutschland, dann wird es in Deutschland geschickt. Das dauert mindestens mehrere Tage, bis das in Deutschland angekommen ist. Das verstehe ich schlichtweg nicht. Also das sind große Social Network, das ist eine große Kinderschutzorganisation und das ist so ein wichtiges Verfahren und es vergehen immer viele, viele Tage, bis eine IP-Adresse vom Teilen selber da ist, dass das jetzt nicht vielleicht instantly da ist, okay, aber dass das so nach 10, 20 Minuten oder so in einem automatisierten Verfahren hier ist.
Weiß man an welcher Stelle in diesem Prozess der Verzug entsteht?
Ja, also meiner Kenntnis nach ist es vor allen Dingen NCMEC, also diese Stelle, die das eben dann weiterverteilen muss, aber bin ich jetzt nicht komplett sattelfest, aber genau, und auch, was man so hört, ist es jetzt auch nicht so, dass auf Seiten der deutschen Strafverfolgungsbehörden das dann alles automatisiert immer durchweg weiterverteilt wird. So, also das heißt, da gibt es schon, da bin ich voll bei Constanze, es gibt schon einige prozessuale Schritte, sage ich mal, die einfach deutlich optimiert werden könnten, um einfach massiv Zeit zu gewinnen.
Also ich meine, seit dem Jahrzehnt, ja, wir reden ja auch nicht über jetzt. Also das war die ganz am Anfang meinte, ja. Diese ganzen Versteifer auf die Vorratsdatenspeicherung haben die Alternativen einfach mal ignoriert ein ganzes Jahrzehnt. Mhm. Und dann kommen sie mit den schlimmen Zahlen, wo ich so sage, naja, hättet ihr aber auch schon vor 10 Jahren, denn die Vorschläge sind teilweise schon so alt. Quick Freeze ist von, haltet euch fest, 2011, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Ey, wisst ihr, wie viel Zeit das ist? Die Login-Falle ist jünger. Also die ist jetzt so, weiß ich nicht, 3 Jahre alt oder so. Also, aber durch diese, oh Gott, wir wollen alles immer speichern, ist natürlich auch viel verloren gegangen, was man ausprobieren hätte können, weißt du, und schneller machen können, ja. Und ich finde infam, den Leuten zu unterstellen, die gegen die Vorratsdatenspeicherung sind, sie hätten was prinzipiell gegen Überwachung. Ich finde das korrekt, dass man Leute, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, überwacht. Ja, also da geht es nie darum, komplett Überwachung zu verhindern, sondern es geht darum, dass wir die Bevölkerung nicht anderslos speichern wollen, ja. Ich finde, das ist ein politisches Argument, ich weiß und so, aber ich ziehe den Schuh mir überhaupt nicht an. Und ich wüsste auch nicht, dass in den ganzen Freiheit statt Angst-Demos es jemals darum ging, sich für irgendwelche Straftäter zu stellen, sondern es ging immer darum, sich für die Bevölkerung einzusetzen, die einfach mal ein Recht hat, dass ihre Daten nicht festgehalten werden.
Das ist vor allem Asymmetrie-Ding. Wir haben eine Handvoll Straftäter, wir haben eine Handvoll Strafverfolger. Das ist auf Augenhöhe. Wenn man von allen Bürgern alle Daten speichert und die einem kleinen Teil der Bevölkerung zugänglich macht, dann schafft man da eine Machtasymmetrie.
Na gut.
Und das ist was ganz anderes als eine Strafverfolgung.
Ja. Jetzt ist ja die Frage, ich habe gerade so in meinem Kopf so ein bisschen eine Abschlussfrage gefeilt und war so.
Wo war das?
Es ist, ja, nee, ich glaube nicht, sondern ich glaube, im Sinne der Telenovela ist eigentlich die Frage, sagen, wann treffen wir uns das nächste Mal wieder, um über die Vorratsdatenspeicherung zu sprechen?
Eine Weile nicht. Denn diese Plenumsentscheidung, die ja heute der Anlass war, also die vom 30. April, wird erstmal für eine ziemlich lange Zeit die letzte sein. Da steht nichts mehr an. Also du weißt ja immer schon, es dauert immer sehr lange, ja, so, du konntest ja immer schon absehen, wann ungefähr die Urteile kommen und erstmal wird aus zumindest vom EuGH nichts mehr kommen.
Na, aber wir treffen uns ja möglicherweise nicht nur, wenn das EuGH was entscheidet. Wir treffen uns ja vielleicht auch, wenn also...
Dann würde ich sagen, nächstes Jahr im Herbst oder Winter.
Wenn die AfD mit der CDU regiert?
Ja, ich glaube, dann müssten wir uns nicht treffen, weil dann wäre die Sache wahrscheinlich durch. Wobei ich muss fairerweise sagen, ich weiß gar nicht, was die AfD zu dem Thema sagt. Ich vermute es mal, aber ich gucke mir jetzt deren Wahlprogramm nicht an.
Ich finde auch nicht gut, wenn wir solche Schreckensszenarien annehmen.
Nee, genau. Ich glaube schon, dass in dieses Thema, ob wir wollen oder nicht, wird politisch Bewegung kommen nach der Bundestagswahl. Also sei denn, wir haben
Rot-Grün. Die müssen sich ja erstmal konstituieren.
Na, selbst dann. Glaubt ihr alle nicht mehr, dass Quick Freeze in dieser Legislatur kommt?
Doch, das kann sein, aber ich glaube nicht, dass.
Aber würden wir deswegen ein Chaosradio machen, ist die Frage.
Nein, ich glaube vor allen Dingen, dass Quick Freeze die Debatte nicht beenden wird, weil ja jetzt schon Strafverfolgungsbehörden sagen, das ist nett, aber es reicht uns nicht. Und das sagen die sehr klar, auch in Pressestatements. Und deswegen, und die Union wird das auch weiterhin pushen. Also, das Thema wird bleiben.
Naja, zumindest wäre ja auch die Zeit relativ knapp. Also man müsste ja auch mal über eine ernstzunehmende Evaluierung reden. Ne? Also da müsste ja jemand mal drauf gucken und sagen, wie gut funktioniert das, wie effizient ist das, wo muss man da noch an Schrauben drehen. Und dafür wird die Zeit auch zu knapp sein, bis zur nächsten Regierung. Also das ist natürlich auch auf jeden Fall so. Insofern, ja, also da würde ich mich da an den anschließen. Was denkst du, Nibbler, wann, wenn wir uns das nächste Mal treffen?
Also ich sag mal, wenn man dich fragt.
Grobe Verabredung in so ungefähr 2 Jahren, sag ich mal. Nächste Bundestagswahl plus Warmlaufen, Gesetzesvorschläge machen.
Naja, es könnte ja irgendwann noch was anderes passieren. Also ich meine, es könnte ja immer noch passieren, dass mal ein kompletter Vorratsdatenspeicherungssatz eines Landes abhanden kommt. Könnte ja noch passieren. Dann würde sich die Debatte... Ich bin ja auch sehr gerne am Thema IT-Sicherheit vielleicht auch nochmal wandeln.
Ja, okay, also falls ihr da Zugänge habt, der CCC ist da, glaube ich, dankbarer Abnehmer im Zweifel.
Ja, und ich glaube, was schon auch, glaube ich, wichtig wird, ist, dass wir auch noch stärker, Konstante, das hat es ja gesagt, dass auch in Europa viele andere Länder das haben. Wir hantieren hier teilweise noch mit empirischen Daten, sozusagen, was hat die Vorratsdatenspeicherung damals gebracht. Die sind schon sehr, sehr alt, mittlerweile 15 Jahre oder mehr, diese Erhebungen. Ich glaube persönlich, dass das noch sehr, sehr wertvoll wäre, eigentlich mal zu gucken, in einem Land wie Italien, die haben, glaube ich, auch eine relativ umfangreiche Vorratsdatenspeicherung. Wie sieht es da eigentlich aus, seitdem die das haben, mit der Kriminalitätsentwicklung in bestimmten Deliktsbereichen, wo man immer sagt, genau da würde es was bringen. Ich glaube, das wäre schon hilfreich, da noch Zeit rein zu investieren, dort mehr zu wissen.
Mhm. Also stimmt. Das wird auch gemacht. Also auch. Zumindest ist es in Europa auch ein Thema, die Evaluierung einzuholen.
Na gut, mein Fazit, um den Bogen nochmal zu schließen, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass das, was ich, an das ich mich erinnere damals, ist, dass es sehr lange der Fall war, dass Vorratsdaten gespeichert wurden, bis das ein Gericht einkassiert hat. Und mein Fazit ist, das, was ich damals mir als Handlungsanweisung daraus abgeleitet habe, kommuniziere so, dass keine Vorratsdaten anfallen und
zumindest keine, die dich verraten.
Zumindest keine, die mich verraten. Und
jetzt muss ich noch eine kurze technische Anleitung, wie das geht.
Gibt es bestimmt mehrere Chaos-Radio-Folgen, die wir also verlinken können.
Man kann
können
sich natürlich auf Dienstleister suchen, wo keine Metadaten anfallen. Also man kann schon. Und das, aber das ist oft mit einer technischen Expertise verbunden.
Und das muss man ja aber auch.
Telekom reicht.
No.
Habt ihr gerade einen Telekom-Werbeblock gemacht?
Kannst du auf SpaceNet gehen?
SpaceNet und Telekom müssen nicht Vorratsdaten speichern, also, ne?
Na gut, das wäre dann wahrscheinlich tatsächlich aber nochmal eine eigene Sendung, um das nochmal ausführlich aufzudröseln. Wir würden an dieser Stelle uns, glaube ich, eher verabschieden. Vielen Dank, Daniel, Nibbler und Konz. Das war mal,
und Markus.
Das war mal wieder, Dankeschön. Das war mal wieder eine längeres Chaos-Radio, mal gucken. Wisst ihr schon, was er in der nächsten Folge Dicke Bretter macht?
Ja, kann ich aber nicht verraten, tut mir leid. Also wir haben da so ein NDA unterzeichnet. Ja. Aber es wird mega geil. Schaltet wieder ein.
So soll es sein. Und bis dahin dürft ihr natürlich eine Sache nicht vergessen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
Oh, und wählen gehen.
Tschüss.
Verdächtig.
Und schickst das Video deinem Ex.
Verdächtig.
Ihr seid alle nicht normal.
Verdächtig.
Ihr seid alle radikal. Fahr den MC-Catcher hoch, mach das Licht, Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Weg die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den MC-Catcher hoch, mach das Licht, Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Weg die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Sticker auf dem Laptop.
Verdächtig.
Du bist Teil von diesem Netzmob.
Verdächtig.
Dieser Portscan hier.
Verdächtig.
Das war doch sicher wieder ihr. Fahr den MC-Catcher hoch, mach das Licht, Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Weg die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den MC-Catcher hoch, mach das Licht, Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fish.